Happy Shooting, Folge 205, Ostzicke. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Können wir loslegen?
Wegen mir immer.
Telefon ist leise, ja.
Das ist ein guter Hinweis.
Telefon leise, was ist das denn hier?
Auch mal benutzt.
Das wirkt ja fast geplant.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Was gibt's da zu lachen?
Du kommst daher wie so ein Karussellbremse. Das ist ganz
super. Ich bin Karussellschwunggeber. Ich bin immer positiv.
Und wir sind wie immer Happy Shooting, der Fotopodcast, heute mit Boris
und Chris
und einem Spezialgast. Wer hätte das gedacht? Wir haben über einen nicht ganz überraschenden Besuch, aber Besuch von München.
Und ja, du darfst jetzt noch nicht den Namen sagen, das ist ja erstmal der geheime Gast hinter der Schattenwand.
Das ist sozusagen ein junger Herr, der zum Mitreisen gesucht wird.
Machen Sie eine typische Handbewegung, die sieht halt jetzt gar nicht.
Ja, genau.
Nee, das ist der Timo Hetzel von Bits und so, Games und so und Soversity. Und warum wir den dabei haben, das machen wir dann, wenn wir die Themen vorgelesen haben, oder?
Sollte sich gleich erschließen, wieso ich dabei bin, ja.
Genau, hältst du so lange aus, alles klar.
Na wunderbar. Apropos erschließen, was erschließt sich denn den Hörern heute sonst noch so alles?
Oh Gott, lass mich mal scrollen. Wir haben natürlich eine neue Aufgabe.
Dann haben wir einen ganz interessanten Link-Tipp. Es geht um einen Kalender.
Ja, und ein, das finde ich auch nett, ein 360-Panorama mit einem Schuss. Geht das? Ja, es geht.
Jo, und dann hatte ich das letztes Mal, glaube ich, schon dunkel anklingen lassen, dass man jetzt Zeitraffer mit Lightroom machen kann. Was und wie und überhaupt. Da gibt es einen kleinen Link-Tipp für euch.
Da kann man da schneller arbeiten, oder? Der war lame.
Ja.
Roman aus Wien fragt, was ist scharf? Heute werden wir uns mal ein bisschen was mit dem Thema Schärfe beschäftigen.
Und gemeint ist nicht die Würze.
Ach.
Nicht. Dann ein ultra geiles Video zum Thema, wie robust sind eigentlich Spiegelreflexkameras?
Dann stellen wir ein Produkt vor, und zwar den Jerk Stopper.
Das hast du schön gesagt. Dann wollen wir mal gucken, ob wir auch ohne Graukarte einen Weißabgleich hinbekommen.
Jo, du bist zu schnell, ich muss noch scrollen. Und ein Link-Tipp von Mathe zum Thema Location Scout.
Ja genau, da geht das um das große Fotoschießen. Aber du hast uns Anfang ein Geräuschrätsel mitgebracht.
Richtig, ich bin mal wieder live dabei und jetzt halte alle anschnallen. Sind alle angeschnallt? Hör mal, jetzt hier, Kamera, Achtung. Na, was ist das? Ich mach nochmal, Moment.
Ja.
Das ist Kalunk, oder?
Das ist aber wirklich Kalunk.
Ich könnte schon gesagt, das könnte eine Kamera sein, irgendwie.
Ja, davon gehen wir aus, weil wir machen eigentlich immer eine Kamera als Geräusch.
Ich dachte, er ist auch eine Katzenklappe, aber damit kann man so schlecht fotografieren.
Nee, also ich bin Timo, du weißt das vielleicht noch nicht so, aber ich bin ja seit einiger Zeit dann doch eher so dem, ja, auch wieder dem Analogen verfallen und so ab und zu gibt's mal wieder ein neues Baby und so was dann halt auch mal. Damit kann man auch Mäusen das Genick abschlagen.
Ja, das habe ich gesehen, du machst so mit irgendwie Film rum und solchen Sachen.
Das ist gar nicht so übel.
Dass du dich nicht schämst.
Überhaupt nicht. Wir sind doch analoge Menschen, oder?
Ja, natürlich.
Ne? Das da oben zwischen den Ohren, das funktioniert doch analog.
Genau. Habe ich heute erst erfahren, Digital Natives ist man erst ab Geburtsjahr 89. Und insofern.
Digital Native. Oh, geil, gibt's den Ausdruck? Echt Digital Native?
Ja, in der Werbebranche wohl. Marketing
da,
und so.
Das sind die, die quasi noch gar nicht irgendwie analog, überhaupt gar nicht mehr analog.
Ja, das sind dann so die, die sich richtig gut mit Computer und Internet und so auskennen, weil sie ja quasi damit aufgewachsen sind.
Und die auch nicht mehr wissen, wie eine echte Schallplatte knistert und.
Mhm. Genau.
Hm. Hm.
Und, und davor ist man nur ein Digital Immigrant.
Ein digital reingeschmeckter.
Ja, sozusagen.
Jetzt, Timo, warum bist du hier? Wer bist du eigentlich?
Also ich habe ja auch so eine Seite im Internet, so ein paar verschiedene sogar. Und du warst, Chris, im Juli hier zu Besuch.
Ich und weiß noch, es war sehr heiß und ja. Ich durfte nicht das Fenster aufmachen.
Richtig. Und wir haben hier einen Video-Workshop aufgezeichnet zu Adobe Photoshop Lightroom. Das kam ja da gerade in Version 3 frisch raus. Und das ist jetzt fertig. Das ist heute, was haben wir, Dienstag rausgekommen.
Jawohl.
Und das, ja, der Workshop ist jetzt da und da kann man dir jetzt irgendwie 2 Stunden lang zuschauen, wie du so die Basics von Lightroom, so alle Module mal durchgehst und mal zeigst, was man da eigentlich machen kann und was man da mit seinen, ja, viel zu vielen Fotos anfangen kann.
Und nicht nur zuschauen, sondern auch zuhören. Und ich muss sagen, du hast einen richtig guten Job gemacht, das da alles so hinzudrehen, dass es auch so klingt, als ob ich Ahnung davon habe.
So, als wäre das in einem Take durchgegangen.
Genau. Und ich weiß ja, wie lange wir dran gesessen sind. Also ich bin mir sicher, da ist mehr Schnitte, als man denkt. Aber es ist richtig geil geworden. Ich habe es mir gestern Abend schon angeschaut und bin sehr zufrieden. Das Ganze ist dann jetzt im Rahmen der Unzoversity erschienen.
Genau, und Unzoversity, da gibt's bei mir diese schönen Video-Workshops. Also wir machen ja so zum einen so macOS und irgendwie iPad, iPhone, solche Geschichten. Dann zum anderen Webdesign mit Gerrit van Aken von prägnanz.de. Also der hat ja so eine Reihe von irgendwie HTML und Photoshop, also Webdesign-Mockup in Photoshop, dann dieses Design in HTML umsetzen und dann dieses HTML in WordPress-Theme umbauen. Und diese ganze Foto...
Da geht es dann auch um CSS und um diese ganzen Geschichten.
Ja, genau. Und diese Fotoschiene mit Photoshop ist jetzt halt so deine Abteilung so ein bisschen mit jetzt mal als erstes mit Lightroom. Und da halt auch erst jetzt als erstes mal die Basics und mal einfach gucken, wie das so funktioniert. Und wenn ihr wollt, also ihr liebe Hörer, dann könnt ihr mal auf die Seite gehen. Dort gibt es zum einen so ein Einführungsvideo, wo ihr Onkel Chris zuschauen könnt, wie er, was er denn so vorhat in diesem Workshop. Und es gibt eine Gratisfolge auf YouTube und in iTunes. Kann man sich dort anschauen, sind irgendwie 20 Minuten, wo du mal so eine, ja, die Basics von der Bildbearbeitung in Lightroom durchgehst.
Da ist dann auch noch ein ganzes Stück mehr drin. Da geht's dann also vom Bildimport über das Auswählen. Ich glaube, das Thema Bildmanagement, wie kann ich denn mit der großen Bilderflut überhaupt klarkommen, die heute so in den digitalen Zeiten über mich reinbricht. Das haben wir als Thema gehabt. Dann haben wir noch eine schicke Schwarz-Weiß-Umwandlung drin.
Und was halt auch so mit Lightroom irgendwie hübsch ist, man braucht Photoshop ganz wenig nur noch.
Ja. Eigentlich quasi gar nicht mehr. Es sei denn, man will wirklich noch so ganz exotische Dinge machen, aber als reiner Fotograf ist man mit Lightroom erstmal gut bedient.
Also ich musste neulich wieder einen Zaun wegmachen und da war ich ganz froh, dass ich Photoshop noch hatte.
Okay, Zäune haben wir jetzt in dem Workshop nicht weggemacht. Jo, aber es war eine durchaus klasse Aktion. Ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. Und wo finden wir das denn jetzt?
Also gibt's auf unzoversity.de, gibt's zum einen dort direkt zum Angucken auf der Seite die Videos.
So also wie University, nur unzoversity.
Unzoversity, genau.
RSITY.de.
Da gibt's auf der Webseite das zum Anschauen. Oder ihr guckt auf iTunes. Dort gibt's einen Gratis-Feed im Podcast-Verzeichnis von der unzoversity. Oder ihr guckt auf eurem iPhone oder iPad im App Store. Dort gibt es auch eine Unzoversity App. Da kann man den Workshop direkt auf dem iPhone zuerst mal die Gratisfolgen auch angucken. Die App ist auch gratis. Und dann gegebenenfalls den Workshop auch kaufen. Das ist bei Apple eingereicht. Ja, du musst auch jeden einzelnen Artikel da bei Apple einreichen.
Ach nee, echt?
Ja, ja.
Du Schande.
Und das
wie
ist natürlich...
Wie geht so eine App dann im Prinzip? Also
ja.
Ach du meine Güte.
Aber sobald das durchgerutscht ist, also es wird jetzt schon angezeigt, aber es wird noch nicht möglich sein, das jetzt heute sofort zu kaufen, aber in ein paar Tagen ist das dann auch durch.
Ja, die Sendung hier, die kommt am Donnerstag raus, dann drücken wir
könnte mal gerade so, ja, könnte gerade so hinhauen, aber im Moment steht es noch auf Waiting for Review.
Jetzt ist das ja heute schon ganz gut auf Twitter rauf und runter gegangen. Hast du, rauchen die Server schon? Geht da schon die rote Lampe an?
Also ich bekomme hier so Push-Notifications jedes Mal, wenn jemand was kauft. Und das Handy blinkt schon ganz lustig, also ich bin soweit zufrieden, ja.
So wie der Steve Gibson, der hat doch im Hintergrund irgendeinen Rechner, wo dann, wenn einer was kauft, ich glaube, Freddy Flintstone Jabba Dabba Doo schreit oder so.
So ähnlich, ja. So, ich müsste eigentlich so den Mario Coin, das Geräusch so.
Ganz klasse. Ja, mach das doch mal. Ich will das dann sehen, wenn ich zum nächsten Teil aufnehmen wieder mal vorbeikomme.
Genau.
Ja,
das wäre doch was.
Wir deuten es ja im Workshop schon an, dass es dann möglicherweise unter Umständen vielleicht irgendwann doch noch einen zweiten Teil hinten dran gibt für Fortgeschrittene.
Ja, würde sich irgendwie anbieten. Es gibt ja noch mehr Themen, die irgendwie in Lightroom dann interessant sind. Also zum Beispiel, wie katalogisiert man denn nun wirklich so eine umfangreiche Sammlung? Wie verschlagwortet man das?
Oh, verschlagworten ist ein ganz wichtiges Thema. Da kann man sich sehr ganz viel Arbeit sparen, wenn man das einigermaßen strukturiert auf die Reihe bekommt.
Und auch so, wie gehe ich mit meinen Dateien um? Das liegt ja dann irgendwie in der Datenbank. Ich muss Backups von der Datenbank machen, ich muss Backups von meinen Dateien haben. Vielleicht will ich das gleich schon bei einem Import irgendwie erledigen, dass ich da mehrere Kopien davon habe, Wenn das irgendwie wirklich wichtige Files sind.
Genau, also es gibt genügend weiterführende Themen. Aber das sind jetzt erstmal 2 Stunden, wo wir schon insgesamt auf, ich glaube, 10 Videos das doch einigermaßen gründlich erstmal abhandeln. Also Das sind durchaus auch Tipps, die den fortgeschrittenen Benutzer schon etwas weiterbringen können. Gut, ja.
Ja, schaut einfach mal rein und schaut euch den Workshop an oder erstmal die Gratis-Videos. Da ist, glaube ich, schon ist irgendwie auch eindrucksvoll, wenn man es auch noch nie gesehen hat, so mit Lightroom, was da eigentlich möglich ist.
Ja, das finde ich immer wieder. Das sehe ich auch immer wieder, wenn ich Leuten so auf den diversen Workshops Lightroom auch mal so nebenher einfach zeige und sage, hier, guck mal, das geht so und dann bist du schon fertig. Und da siehst du oft sehr große Augen, was echt so einfach. Ja, nee, und ich finde es gut, dass du da auch schön Gratismaterial online stehen hast. Da kann man sich wirklich ein gutes Bild machen, ob einem das passt oder nicht.
Mhm,
sehr,
genau.
Sehr schön. Jo, unserversity.de, der Lightroom-Workshop.
Genau.
Cool.
Sehr schön. Jo, ich freue mich, da jetzt auch irgendwie mal dich dabei zu haben und da irgendwie so ein Arsenal an Profis irgendwie dazu zu holen. So Gerrit für Webdesign, dich für Fotos und das gefällt mir ganz gut so.
Gibt es noch irgendwelche anderen Geheimpläne, von denen wir noch nichts wissen?
Selbstredend, aber deswegen sind sie auch geheim.
Schade eigentlich. Na gut, Griechentitel. Darf ich Abteilungsleiter sein?
Onkel, Abteilungsleiter sein. Fotografie.
Genau.
Du bist Onkel. Onkel Chris bist du.
Ach nee, ich weiß nicht. Egal. Okay, du bleibst noch ein bisschen bei uns.
Mhm.
Gut, klasse. Dann werden wir dir zwischendurch mal die ganz schwierigen Fotofragen rüberschieben und parallel
Ich mache ja auch den Photoshopper-Podcast. Also ja, da ist ja auch Know-how ohne Ende vorhanden.
Korrekt. Gut, wir machen im Thema weiter. Und zwar
Malte.
Hat der Malte geschrieben.
Der hat uns ganz tollen Link-Tipp geschickt. Und zwar schreibt er hier, hallo Boris und Chris, alphabetisch sortiert. Ich möchte eine Ausstellung empfehlen. Also ein Mittelding zwischen Location, Scout und Fotograf vorstellen. In Braunschweig gibt es aktuell eine kleine, aber feine Ausstellung vom Fotomuseum Braunschweig über den Fotoschuss. Dieser Jahrmarktattraktion, bei der man sich selber per Schuss ins Schwarze porträtieren kann. Also kennt ihr vielleicht noch, da sind so aufgestellte Buden halt, so Schießbuden, nur dass man nicht irgendwelche Metallwildschweine abnagelt oder irgendwelche komischen Plastikringe vom Blümchen schießen muss. Sondern man schießt halt auf eine Zielscheibe und wenn man die genau trifft, dann wird eben genau in diesem Augenblick ein Foto von einem selbst und den Leuten um einen herum gemacht. Ganz witzig. Ja, und er schreibt hier weiter, die Ausstellung ist in einer Außenstelle des Fotomuseums in der Hamburger Straße 267 in Braunschweig. Das klingt komisch, aber das ist so. Also in Braunschweig gibt es die Hamburger Straße und in der Nummer 267
ist das nicht von Hamburg weg.
Ja, das stimmt. Für 2 Euro zusätzlich kann man sich auch selbst schießen und bekommt Zielscheibe und das dazugehörige Foto hinzu. Hier mein Schuss. Dann schickt er einen Link zu seinem Flickr-Bild. Das packen wir natürlich auch in die Shownotes auf happyshooting.de. Ihr habt hier die Folge 205. Da findet ihr das dann. Dann schickt er hier noch einen Link zum Fotomuseum Braunschweig. Den geben wir euch auch gerne in die Shownotes. Und dann schreibt er hier noch und noch eine Rezension zur Ausstellung auf spiegel.de. Da wird auch nochmal darüber geschrieben. Ganz interessant.
Tja, ich finde es übrigens ganz wichtig, sich überhaupt mal mit Fotografen zu beschäftigen. Also wenn man fotografiert, es gibt so viele gute Fotografen in der Welt und es gibt auch so viele Fotoausstellungen. Und ich mache das gerne immer wieder mal, mir so eine Fotoausstellung reinzuziehen. Da gibt es immer wieder klasse Inputs. Da kann man auch mal so seinen Horizont ein bisschen erweitern.
Ihr müsst euch aber wohl beeilen, weil er schreibt nämlich auch, ich fand es ungewöhnlich und spannend, falls ihr oder eure Hörer noch vor dem 21. November durch Braunschweig kommen, schaut da mal rein. Also na, bis zum 21. Also einfach mal hin, ist ja wieder Wochenende, müsste eigentlich noch passen. Liebe Grüße aus Darmstadt, Malte 321, Happy Shooting.
Darmstadt, Fotobörse in 10 Tagen, wollte ich nur sagen.
Wo wir schon dabei sind, du bist schon ganz fickerig, oder?
Ich bin total hibbelig. Ich habe jetzt langsam meine Liste beieinander. Der John Vera hat auch schon auf Twitter mich gebeten, mir noch ein Limit zu setzen, weil bei mir steht ja mittlerweile an eine Großformatkamera, eine, was im Rangefinder-Bereich, noch diverse Objektive und ich weiß noch nicht genau, wie das dann finanziell hinterher aussieht. Das Dumme ist, das findet in einem Gebäude der Uni, glaube ich, statt, auf mehreren Stockwerken, diese Fotobörse, und es gibt dummerweise da drin auch noch einen Geldautomat. Das könnte gefährlich werden.
Ja, die wissen schon, was sie tun.
Das ist eine von Deutschlands größten Fotobörsen, fast nur Analogzeug. Habe ich schon gesagt, dass ich Analog total geil finde?
Nee, heute noch nicht.
Also ich halte es ja so mit irgendwie Audio so. Ich finde Analog-Audio irgendwie sehr viel angenehmer. Also ich glaube auch nicht so an irgendwie digitale Skype-Recorder und sowas. Das wird so auf Kupferkabeln hier durch die Gegend geschoben.
Hast du, wenn du Bits und so aufnimmst, das geht doch dann auch auf so ein großes 24-Spur-Bandgerät, oder?
Mhm. Ja, das hängt hier an der Wand und am Schluss wird halt zurückgespult und das die Verzögerung, bevor es rauskommt, entsteht einfach dadurch, dass wir das Band zurückspulen müssen.
Lügt doch nicht. Ich war doch dabei. Ja. Ah, der Henning schreibt uns, hallo Boris und Chris, erstmal danke für die Beantwortung meiner letzten Frage zu Speicherformaten RAW-TIFF JPEG per Mail und dem Podcast. Da es so gut geklappt hat, hier gleich die nächste. Wenn man keine Graukarte zur Hand hat, könnte man zum Weißabgleich die Kamera auf die Lichtquelle richten und dann möglichst unscharf stellen und den Weißabgleich machen? Fragezeichen. Meine konkrete Anwendung ist Tauchen. Je nach Tiefe nimmt der Rotanteil im Licht ab während eines Tauchgangs. Bei dem man zum Beispiel schnell auf 30 Meter abtaucht und dann nach und nach höher steigt, müsste man eigentlich alle 5 Meter einen Weißabgleich machen, um korrekt zu belichten. Insbesondere, wenn man nur mit Umgebungslicht fotografiert. Bisher zählt eine Graukarte nicht zu meiner Taucherausrüstung. Ich habe dann die Kamera auf die Sonne gerichtet und einen Weißabgleich gemacht. Das Ergebnis? Okay, aber nicht begeistern. Vielleicht hat es in 30 Meter Tiefe einfach so wenig Rot, dass auch ein Weißabgleich nichts mehr retten kann. Ja, gehen wir da erstmal drauf ein, der schreibt noch weiter, aber generell funktioniert die Methode, den Weißabgleich, mit zwei Möglichkeiten hast du den Weißabgleich zu machen. Du kannst einmal eine Graukarte oder was Neutrales, das muss also nicht unbedingt eine Graukarte sein, aber so eine möglichst neutrale Farbe, also ein Grauton auf gut Deutsch, in das Licht halten, was auch auf dein Subjekt scheint, davon ein Bild machen und das für ein Custom White Balance, wie heißt denn das auf Deutsch?
Einen manuellen
Weißabgleich, genau. Zu machen. Oder du richtest die Kamera gegen die Lichtquelle, dann brauchst du aber etwas vor dem Objektiv, was dir ja deine Lichtquellen so ein bisschen integriert, so ein bisschen das Licht aus verschiedenen Winkeln einfängt und es quasi zusammenmischt, damit du dann einigermaßen zuverlässiges Ergebnis bekommen kannst. Das ist für uns so der klassische, gute alte Pringles-Deckel.
Wie er früher noch war, der milchige.
Ja, der milchige. Der heute, der ist ja durchsichtig aus Marketinggründen, der geht nicht mehr. Aber es gibt so Joghurts und solche Geschichten manchmal mit so einem Plastikdeckel. Also das ist so ein milchiger Plastikdeckel. Sowas davor halten, man kann auch 100 Euro ausgeben und sich zum Beispiel eine Expo-Disc kaufen oder sowas, aber im Prinzip macht die nichts anderes. Also sowas vielleicht mal mitnehmen und es damit versuchen. Also du schießt quasi dann mit der Kamera in Richtung der Lichtquelle, aber hast das noch davor vom Objektiv als Mischer quasi. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Frage aber, und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mittlerweile, ein Weißabgleich, wenn du einen richtigen Weißabgleich machst, also einen neutralen Weißabgleich, dann spiegelt der nicht die echte Situation wider. Also mein Lieblingsbeispiel ist da der Sonnenuntergang am Meer. Der ist einfach so dermaßen warm von der Farbe. Wenn du da einen neutralen Weißabgleich machst, dann ist die Stimmung weg, weil die Wärme weggeht. Und die Frage ist, ob da unten im Meer, jetzt bin ich kein Taucher, ich weiß es nicht, aber wenn man so eine gewisse Tiefe erreicht, ob da vielleicht gerade dieser Blauanteil doch auch seine Berechtigung hat. Das ist einfach so eine Frage. Aber ich weiß nicht, wie schlimm das ist.
Ich war auch noch keine 30 Meter unter Wasser.
Jo. Aber generell, nimm dir doch einfach mal so ein Deckelchen mit, so ein Joghurtdeckel und ja, dann
aber auch da. Hier muss ich sagen, wenn du die Wahl hast, RAW zu fotografieren, dann tu das, weil dann brauchst du nämlich darum überhaupt gar keinen Kopf machen, sondern du sammelst einfach genau das Licht ein, so wie es vor Ort ist, unbearbeitet sozusagen, und dann guckst du eben hinterher in deinem RAW-Konverter nach, in deinem Entwickler, wie hat die Kamera das eingefangen, und dann kannst du eben nachträglich am Weißabgleich drehen, und wenn du dann irgendwie merkst, also jetzt kann ich das hier so warm einstellen, wie ich will, das ist immer noch blaustichig, dann weißt du, dass in 30 Metern vielleicht nicht genügend Rot dabei war. Und dann geht's halt nicht anders.
Und potenziell kommst du halt vielleicht auch in den Bereich, wo es die Kamera nicht mehr kann. Also wo du einfach am Anschlag bist. Auch das könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil es ist natürlich schon nur ein gewisser Bereich, den die Kamera da kann. Mhm. Wenn der auch sehr, sehr groß ist. Und dann fragt er noch eine blöde Frage hinten dran. Können verschiedene Graukarten die Farbsättigungseinstellung der Kamera beeinflussen? Ich vermute nicht, bin mir aber nicht sicher. Nö.
Die Sättigung also, nicht, nö.
Die Sättigung, die macht die Kamera, und wenn du da jetzt einen manuellen Weißabgleich machst mit einer Graukarte, das verschiebt dir nur diese Balance zwischen den Farbkanälen, aber hat mit der Stärke und den Kontrastverhältnissen in den Farbkanälen gar nichts zu tun. Tja, vielen Dank für euren super Podcast, den man übrigens auch auf Nokia-Handys hören kann.
Ja. Nicht schlecht.
Sehr schön. Finde ich gut. Huch, was ist das?
Da hat jemand was gekauft.
Ein Workshop. Mitstellt, hast du dir. Ja, mach mal du bling, 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 komm auf.
Naja, also, wenn die Server dann nicht mehr funktionieren, dann passiert ja das hier. Großartig, tolles Internet.
Es macht einfach Spaß. Ja, apropos kaufen. Boris, fahr doch mal kurz den Jingle ab.
Ja, gerne.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Yo, Werbung wieder für enjoyercamera.com. Heute stellen wir mal kein Produkt vor, sondern was ganz anderes. Ein paar Leute haben es ja auf Twitter schon so am Rande mitbekommen und haben auch schon die letztwochenendliche Geschäftseröffnung schon auf diversen Blogs nachgelesen, und da ist es ja quasi schon geleakt, also können wir es jetzt eigentlich auch offiziell machen. Mhm. Wir werden nächstes Jahr in den neuen Geschäftsräumen von Enjoy Your Camera 2 Workshops halten.
Juhu!
Es gibt in Zusammenarbeit mit Enjoy Your Camera einen im Februar, 5. und 6. Februar, und im Juli, 2. und 3. Juli. Das sind Happy Shooting Workshops. Dann, Boris, hast du möglicherweise noch einen Strobis Workshop dort?
Da gibt es noch keinen Termin. Sobald das klar ist, werde ich das raushauen. Aber ich habe fest geplant, einen, vielleicht auch 2 Strobis Workshops zu machen. Der Ingo hat schon gesagt, das geht in Ordnung. Er ist da immer gerne für zu haben. Und jetzt müssen wir nur noch ein schönes Wochenende suchen, wo wir das machen.
Ja, und möglicherweise wird es dann sogar noch einen Monis Motivklingel-Workshop dort geben.
Ganz genau.
Das bietet sich unglaublich an, weil A ist Hannover schön zentral oder zentral genug. B sind die Workshop-Räumlichkeiten, ist das Ladengeschäft, ist sehr, sehr groß. Und da drin steht ein richtig geiler großer Tisch. Und der Ingo will da, glaube ich, noch so einen großen Flatscreen dahinter hängen. Das heißt so als Präsentationsfläche. Wir haben also richtig gute Ausstattung. Und
ist auch so eine ganz coole Gegend eigentlich, so wenn man so ein bisschen Urbanes machen will oder mit Blitzen halt rumläuft. Das ist schon ganz cool da. Außerdem ist natürlich sowieso praktisch, Moni wohnt ja Hannover quasi und von mir ist das eine Stunde weg. Also von daher könnte ich mir vorstellen, wenn das bei euch gut ankommt, dass man sowas häufiger mal macht.
Ja, und zwar in den Räumen dort. Das heißt, da sind natürlich dann auch gleich noch, also man ist in einem fotografischen Ambiente und das hilft der Sache, glaube ich, ganz gut. Also 5. und 6. Februar könnt ihr euch schon mal in die Kalender schreiben und am 2. und 3. Juli, die zwei Termine stehen auf jeden Fall schon mal. Und
es gibt ja auch eine Seite, wo alle unsere Workshops stehen. Aktueller Stand findet ihr immer auf happyshooting.de/workshop oder auch /workshops. Das geht beides, hat der Chris ganz toll gemacht.
Weißt du, das ist Internet, das kann ich.
Das ist echt geil. Da sind auch schon ganz viele Termine und wie gesagt, sobald die restlichen Termine von Strobist und Motivklingel noch klar sind, kommen die da alle mit rein.
Sehr schön.
So sieht das aus.
Oh, und übrigens, natürlich gilt wie immer enjoyourcamera.com/happyshooting. Da kriege ich dann 5% Rabatt auf und jede
Bestellung. Eine kleine Überraschung haben wir immer noch, aber das erzählen wir, glaube ich, immer noch nicht, ne?
Da war doch noch was. Da frage ich mich jetzt, was du meinst, aber lass mal offen.
Ja, genau. Ja, wir waren ja mal da, ne? Da haben wir was gemacht.
Ach so, nee, das ist...
jetzt fällt der Groschen.
Du alter Geheimniskrämer. Nee, das bleibt wirklich noch geheim. Das ist noch nicht öffentlich.
Ja, ich wollte einfach so einen Cliffhanger noch hinten dran hängen, weißt du?
Ja, jetzt hängt aber alles hier, du.
Ja. Bei der Bundeswehr nannte man das Hängolin. So ist es. Was?
Danke, Enjoy Your Camera.
So sieht's aus.
Du hast ein Produkt ausgegraben.
Den Jerkstopper. Genau, und
das,
zwar...
Das ist das amerikanische Jerk ist doch Idiot, ist doch Depp. Das sagt man doch zu jemandem, wenn er ein Depp
ist. Das weißt du jetzt besser als ich. Es geht um Folgendes. Und zwar, wenn ihr Tethered Shooting betreibt, also sprich, ihr klemmt an die Kamera ein Kabel, so ein USB-Kabel zum Beispiel, verbindet das mit einem PC, um im Studio eben, wenn ihr ein Foto macht, die Daten direkt in den PC zu kriegen. Ja, ich weiß, es gibt so Funklösungen, aber das ist irgendwie alles nicht so richtig prall. Die etwas besseren, die kosten ein Schweinegeld und wenn man einfach so eine SD-Karte da reinsteckt, dann geht das nicht mit jedem Kompaktflash-Adapter und außerdem ist es langsam, wenn man RAW-Dateien...
Oh, das zeige ich übrigens auf dem Lightroom-Workshop auch, das Tethered Shooting mit Lightroom.
Jupp, das geht ja auch ganz gut und es geht immer am besten, wenn man ein Kabel dran hat. So, und nun steht aber der Rechner auch im Studio nicht immer direkt bei der Kamera, das kann mal ein bisschen weiter weg sein. Kein Problem, dafür gibt es ja lange Kabel. So, mach mal eben so ein 5 Meter USB-Kabel oder mehr. Geht ja auch alles. So, nun ist aber das Problem, jetzt steht da irgendwo die Kamera rum, das Kabel hängt da rum, irgendwo geht's in den Rechner und jetzt läuft man ja auch rum. Man selbst, die Models, Helfer, wer auch immer da so rumläuft. Und das Blöde ist jetzt, wenn man an dem Kabel reißt, dann ist nicht nur blöd, dass dann die Kamera umkippen kann, das kann man nun nicht vermeiden, aber viel schlimmer ist, dass in so einer Situation das Kabel richtig aus der Kamera, aus der Buchse reißen kann. Oder wenn man zum Beispiel die Kamera nicht auf dem Stativ hat, sondern frei Hand und einfach so rumwedelt damit und dann kommt man jetzt doch eben an die Grenzen von diesen 5 Metern und reißt noch ein bisschen weiter, dann ruppt das immer an dieser Buchse von der Kamera. Dafür ist die einfach nicht ausgelegt, wenn man jetzt nicht gerade so eine schicke S2 oder sowas hat von Leica. Da kann man wahrscheinlich auch einen Panzer mitziehen. Aber bei normalen Kameras geht das eben nun mal nicht so. Ja, und dann ist die Buchse im Eimer und das kann schweineteuer werden, weil das alles direkt auf der Platine drauf ist und. Gibt's unzählige Treffer, wenn man da mit Google mal nachsucht. Ja, und da hat sich jetzt eine Firma gesagt, das kann ja so nicht weitergehen. Und die Firma hat sich aber auch gesagt, wir können die Buchsen nicht tauschen. Aber was wir machen können, wir können vielleicht eine Zugentlastung bauen. Und das haben die gemacht. Total simples Prinzip. Da wird einfach an, hier wo man sonst dann seinen Nackenstrappen dran macht, da an die Handschlaufen, Öse, was glaube ich da, wird ein Stück Stoff dran gemacht, eine Strippe, damit fängt man dann sein Kabel schön ein und wenn man jetzt irgendwie am Kabel reißt, dann reißt man eben nicht an der Buchse.
Dann wirft man die ganze Kamera auf den Boden.
Ja, das machst du ja vorher auch. Also das Kabel fliegt ja nicht raus. Es ist ja fest genug, dass es nicht rausgeht. Aber du hast die Last beim Zug nicht mehr auf der Buchse dran. Also vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn du mit der Kamera in der Hand eben arbeitest. Wenn das Ding auf dem Stativ steht und du haust das Ding um, ja, Aber da das haben wir nachher noch einen Videobeitrag. Du wirst dich wundern, was die Dinger aushalten.
Das gilt aber auch für die andere Seite, Timo. Du hast ja viel mit Rechnern zu tun. Da fällst du da auch manchmal übers Kabel?
Ich habe hier tatsächlich eines von meinen Mikrofonen. Da hat irgendjemand am Kabelchen gezogen, hat es irgendwie von der Platine runtergezogen, Scheiße. Hat irgendwie 110 Euro Reparatur gekostet. War total super. Hätte da jetzt in dem Fall auch nicht geholfen, aber das ist natürlich immer ein Problem. Ich kenne so ein anderes Stöpselchen, was so praktisch MagSafe für USB macht.
Echt? Ja. So ein Adapter. Mhm.
Habe ich aber nur Fotos gesehen, ich habe das nie in echt bekommen. Das ist halt so die Idee, dass du einfach an deinen Rechner diesen kleinen Magnetstöpsel dran lässt in der USB-Buchse und dann, wenn du halt an den Schreibtisch kommst, das da so hinhältst und das schnappt dann so automatisch ein, so wie der MagSafe beim MacBook-Netzteil. Mhm. Aber ich habe das nie selber ausprobiert. Aber das hat sich interessant angehört, zumindest.
Also mein MagSafe hat sich schon diverse Male bewährt.
Oh ja.
Durchaus. Also das magnetische Prinzip, das hat was für sich.
Ja, ich würde wünschen, wie auch immer, dass es, dass alle Steckverbindungen so ausgeliefert würden, wie so ein MagSafe.
Ich sag jetzt mal, da hat wahrscheinlich Steve ein Patent drauf und
hat er bestimmt,
ja. Das kostet richtig viel Geld, wenn man das tun will.
Timo, hast du das als kaufbares Produkt gesehen oder war das mehr so eine Selbstbaulösung oder was war das?
Also ich weiß nicht, ob das schon wirklich fertig und im Handel war, aber die Firma hatte mir Fotos und Pressemitteilungen und sowas geschickt.
Ah, ja.
Aber ich weiß nicht, ob das jemals rausgekommen ist. Ich habe auch nie ein Muster bekommen oder irgendwas.
Dann gebe ich die Frage hier nochmal an alle Hörer weiter. Wenn ihr da irgendwas gesehen habt, dann schickt mal Links in die Kommentare.
Tjo.
Schön, schön. Ja,
und übrigens, wo wir gerade ganz kurz einen Abschweif zu Steve machen.
Schweif doch ruhig.
Es sind jetzt doch die Beatles geworden.
Ja, selbstverständlich. Das war doch aber von vornherein klar.
Super, die Beatles.
Hast du die Uhren nicht gesehen?
Was?
Hast du die Uhren nicht gesehen auf der Ankündigung? 4 Uhren mit einer Zeigerstellung, die verdächtig an das Help-Album erinnerten.
Ja, toll. Das war ein eindeutiger Hinweis, ganz klar.
Ja, das war sofort klar.
Eindeutig. Naja, gut, den Tag werden wir wirklich nicht vergessen, weil alle auf irgendwas Dickes gewartet haben. Und na gut.
Ja, und da war
nur das alle Beatles-Songs auf einmal für 150 Dollar, das ist doch auch ein ganz dicker Download. Also zumindest das.
Ja, ich habe die doch schon.
Aber ich habe die doch schon alle bei mir im iTunes.
Eben. Okay. Ich habe die doch auch schon lang gerippt.
Dann würde ich sagen, 2 GB von diesem Workshop runterladen, das hat dann auch einen Wert in Bits.
Eben, das kann man. Also, genau. Also ich meine, immerhin haben wir heute zeitgleich diese Releases gehabt, ne? Apple ihrs und wir unsers.
Ja.
Jo. Ja, aber zurück zu den fallenden Spiegelreflexkameras. Der Alex hat einen Link zu einem Video geschickt und zwar schreibt er dazu: Hallo, manchmal höre ich in Happy Shooting den Satz, das muss sie abkönnen oder Kameras sind Arbeitsgeräte und so weiter. Ja, sagen wir immer wieder, das muss das Boot abkönnen. Hier wurde mal getestet, was so eine treue Kamera alles mitmacht. Daraus ergeben sich auch völlig neue Anwendungsbereiche für eine Kamera oder das Objektiv. Zum Beispiel, um damit Nägel einzuschlagen. Unbedingt auch das zweite Video anschauen. Und dann der Link, den tun wir in die Shownotes von der heutigen 205.
Ich habe das mit Genuss mir angeschaut. Also man darf das alles jetzt nicht super ernst nehmen, was ihr da in dem Video seht. Aber das hat so eine britische Humornote, das Ganze. Da geht der Typ wirklich mit 2 Kamera-Bodies und Objektiven, mit Kit-Objektiven los. Einmal eine Nikon und einmal eine Canon. Und ja, da wird aber auch nichts ausgelassen. Ja? Die Kamera kriegt quasi Tee zu trinken, wobei man dann feststellt zum Beispiel, dass die Nikon Earl Grey auch nicht mag. Da werden sich die Bodies als Schuhe angezogen und irgendwie gefühlt durch die halbe Stadt damit gelatscht. Da wird mit dem angesetzten Objektiv, und zwar mit der Frontlinse, versucht, Nägel reinzuhauen. Ich glaube, 6 Stück an der Zahl. Was auch leidlich gelingt. Ja, also das ist schon sehr, sehr heftig, was diesen Geräten dazugemutet wird. Anschließend wird damit, glaube ich, sogar noch zum Support gegangen und gefragt, was man da jetzt noch machen könnte. Aber ihr werdet überrascht sein. Mehr sage ich nicht. Guckt euch das unbedingt mal an und wie hier der Alex auch schon schreibt, auch unbedingt mal das zweite Video anschauen, Denn was mit diesen geschrotteten, in Anführungszeichen, Objektiven noch fotografiert werden kann, ist recht beachtlich.
Ja, da, ich meine, das haben wir aber eh schon immer wieder gesagt. Ja. Also der kleine Kratzer oder auch der mittlere Kratzer auf der Frontlinse, der ist nicht wirklich tragisch.
Ja, und scheiß auf Schutzfilter.
Wenn man es genau nimmt, kostet das Ersetzen lassen der Frontlinse auch nicht wirklich mehr als ein guter Schutzfilter. Also Filter sind halt... Hast du einen Filter auf der Kamera, Timo?
Ich habe keinen Filter auf der Kamera. Ich habe meinen Batteriefachdeckel verloren.
Ja,
das
so.
Objektiv ist kaputt. Und überhaupt, das ist ein ziemliches Trauerspiel mit dem Ding.
Also nur so als Tipp, wenn du das nächste Mal irgendwie ein Objektiv kaufst, dann will der Händler dir immer automatisch so einen Schutzfilter mitgeben. Ja. So nach dem Motto, sie könnten ja einen Kratzer reinmachen, schützen sie mal, das ist ganz wichtig. Das macht er hauptsächlich deshalb, weil er eine Riesenmarge an dem Zeug hat. Und am Ende hast du bei jedem Bild irgendwie diesen Filter vorne drauf und der macht halt doch was mit der Bildqualität. Der nimmt da ein bisschen was mit.
Ja, im Zweifel ich würde wetten, da geht irgendwie Licht flöten, oder?
Also nicht nur Licht, sondern was passiert ist,
du kriegst Reflexion zum Beispiel.
Kriegst Reflexionen rein. Du hast ja ganz viele Glasflächen, die da irgendwie reflektieren können zwischeneinander. Also Objektiv besteht ja auch ist ein riesen Sandwich aus lauter Glas. Und das bisschen Licht, was da vielleicht von der Frontlinse vom Objektiv wieder zurückreflektiert wird, fällt dann auf den Filter. Und zwar im Winkel natürlich, weil die Linse vorne ist ja nicht glatt. Und dann hast du quasi parallel zu dem einfallenden Licht nochmal ein zweites Mal das Bild, aber eben nicht ganz. Und das ist irgendwie, wird sich das auswirken aufs Bild. Und zwar in Kontrastverlust oder manchmal sogar in Geisterlichtern. Also jetzt genau. Kommt die Weihnachtszeit wieder, da warte ich schon sehnsüchtig wieder auf die ersten Mails von, kommt jedes Jahr garantiert ganz, ganz zuverlässig, warte ich auf die ersten Mails von Leuten, die mir so Bilder von Weihnachtsbaum schicken und sagen, ich habe doch gar nicht so viel Lichtchen dran gehabt oder wo kommen denn die ganzen Geisterlichter her?
Haben wir regelmäßig. Ist jetzt wieder die Zeit, wo man auch rausgeht, Nachtaufnahmen macht von beleuchteten Straßenzügen oder eben Städten, so als Panorama oben irgendwie vom Funkturm, Weihnachtsmarkt. Und dann kriegen wir regelmäßig Post mit Beispielbildern, was da schiefgegangen sein könnte. Und da sieht man halt immer das originale Bild, den eigentlichen Lichtpunkt von der Lichterkette oder eben von der Straßenlaterne. Und dann sieht man irgendwo versetzt quasi auf dem Bild nochmal so einen grünstichigen oder blaustichigen Punkt, so einen Lichtpunkt. Und das ist in der Regel, da braucht man nur zurückschreiben, hast du vielleicht irgendeinen Filter vor dem Objektiv? Und dann kommt meistens zurück, jawohl, so ein UV-Filter oder jawohl, so ein Schutzfilter.
Skylight ist auch ganz beliebt.
Skylight, ganz beliebt, ja. Brauchst du digital gar nicht mehr. Ja, und den nimmt man einfach mal runter und ist das Problem weg. Skylight braucht man übrigens deswegen nicht mehr, weil Skylight eigentlich ein Farbfilter ist. Der macht das Bild etwas wärmer und ist eben dazu gedacht, einen Weißabgleich zu korrigieren für die Filme. Weil die Filme sind ja immer die haben ja nur einen Weißabgleich. Die sind ja für eine bestimmte Situation gemacht. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Gegenden kommt, wo der Blauanteil im Licht sehr hoch ist, zum Beispiel in den Bergen, dann macht man Skylight-Filter drauf, der macht das Bild etwas rötlich. Ihr müsst mal so einen Skylight-Filter einfach auf ein weißes Blatt Papier legen und guckt euch das mal an. Der macht das Bild rötlich und das braucht ihr digital gar nicht mehr, weil der Weißabgleich ja für jedes Foto in der Kamera stattfindet oder nachträglich eben vom RAW. Den braucht ihr also nicht bei der Aufnahme mit so einem Filter korrigieren.
Tja. Also, ja. Deshalb darf man ruhig auch mal einen Nagel mit einschlagen, oder?
Ja, kann man schon mal machen, wenn man keiner mal zur Hand hat.
Wie mit guten Mikrofonen, ne?
Ja, du. Ja. Oder auch mal mit einem MacBook Pro, ne? Unibody muss es aber sein.
Und mit einem MacBook Air das Brot aufschneiden.
Richtig.
Ich dachte, die Käsereibe. Ach nee, das ist ja der Pro gewesen, ne? Der Mac Pro, ja. Da kann man Käse mit reiben.
Das ist
ja, ich sehe schon Apple.
Der neue Haushaltswarenladen.
Nee, aber auch ernsthaft so fürs Fotografieren, das MacBook Air ist schon was Feines, weil das halt auch so ein relativ schickes Display hat, auch so im Vergleich zu den älteren Notebooks.
Oh ja, ich habe es kürzlich in der Hand gehabt und seither habe ich, bin ich hibbelig.
Bereue das auch schon, dass ich es so genau gesehen habe jetzt.
Na gut, gehen wir mal weiter im Thema.
Wir haben bei Twitter schon ein paar Fragen gekriegt, wollen wir da mal kurz rüber gucken? Der Jan-Nikolai 7 fragt zum Beispiel, würdet ihr heute noch zu Canon tendieren, von eurem jetzigen Equipment mal abgesehen, beziehungsweise was haltet ihr von Nikon, Pentax und so weiter? Da kann ich dazu sagen, dass mir das schon damals relativ egal war, welche Marke. Also ich bin schon damals losgegangen. Die erste, die ich mir selbst gekauft habe, Spiegelreflex, die ich selbst gekauft habe, bin ich auch ins Geschäft gegangen und habe einfach mal, was der so rumliegen hatte, in die Hand genommen. Das würde ich auch nach wie vor jedem empfehlen. Fasst die Dinger an. Was liegt gut bei euch in der Hand? Wo kommt ihr gut an den Auslöser? Wo versteht ihr das Bedienprinzip ganz gut? Was erschließt sich euch? Also ruhig mal ein bisschen damit rumspielen. Und dann hat man schon mal so eine leichte Tendenz, was man machen will. Und ich hatte jetzt ja inzwischen auf mehreren Workshops auch verschiedene Kameras in der Hand. Pentax kann ich mich jetzt gerade gar nicht wirklich dran erinnern. Das hat kaum einer sowas. Hatte ich bestimmt mal in der Hand, aber ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Nikons hatte ich relativ viele in der Hand und auch eine, was war das, so eine Fuji oder sowas hatte ich auch mal in der Hand. Und keine von denen würde mich jetzt von meiner 5D wegholen. Was ich bei, ich glaube, Pentax war ganz gut finde, ist, dass die immer sehr, sehr gut abgedichtet sind. Also da gibt es ja wirklich unglaublich robuste Bodies, die wirklich wasserdicht sind, die gar keinen Sand reinlassen und so. Da haben wir auf der Messe auch so schöne Kisten gesehen, wo die drinnen ausgestellt waren, die bis sehr hoher Luftfeuchtigkeit klarkommen und sowas. Das reizt mich schon, aber ich muss auch gestehen, dass ich da bisher nicht wirklich ein Problem mit hatte. Also ich hatte noch keinen Wassereinbruch, auch wenn ich mal bei Regen fotografiert habe und so. Insofern bin ich da noch ja, sehr jungfräulich und ich würde wahrscheinlich bei Canon bleiben, weil ich einfach das Konzept ganz gut verstehe.
Timo, was ist denn deine kaputte Kamera für eine?
Das ist eine Canon 450 oder sowas in der Art. Die ist, finde ich, an sich ganz gut. Mir ist halt mein 50mm irgendwie kaputt gegangen.
Oh, ist das das 50-1.8?
Ja.
Das nennen wir auch Joghurtbecher. Jetzt weißt du warum.
Aber es ist halt auch so punktgenau irgendwie so 12 Monate und 3 Tage nach dem Kauf kaputt gegangen. Mhm. Und ja, lohnt sich halt nicht irgendwie zu reparieren. Und ich möchte halt als nächstes irgendwie was, was mir auch schön Video schießt. Welche nehme ich denn da?
Das ist eine gute Frage. Also zu den Marken, ich bin ja auch ein Kanonianer, hauptsächlich weil die 300D damals für den Preis die erste war, die man sich so leisten konnte. Also nicht gleich in den viele tausend Euro Bereich gehen musste. Womit schießt man denn jetzt gerade Video? Also die 7D von Canon, wenn du bei Canon bleiben willst, ist mit Sicherheit ganz gut. Wenn du es etwas handlicher willst, die GH1 oder ich glaube der Nachfolger davon von Panasonic im Micro Four Thirds Format ist, muss wohl ziemlich gut ausgetrickt sein, was die Videogeschichte angeht, mit sehr smoothen Zoom-Objektiven und auch das Thema Blenden. Also wenn du mit der Canon heute filmst, ich weiß nicht, ist mit der 7D ist, aber ich glaube, die haben an den Objektiven ja nichts geändert, dass du immer, wenn du die Blende während dem Filmen ändern willst, dann hast du immer so ruckartige Veränderungen, weil die Blenden nicht smooth sich bewegen können. Das ist
nicht stufenlos.
Nicht stufenlos und das Ganze hast du da. Also im Moment würde ich fast zu sowas hintendieren. Ich glaube, die neue heißt GH2, oder?
Ich glaube ja, GH2. Die Alternative wäre von Sony, wie heißen sie? Nex 5, glaube ich.
Habe ich noch nicht getestet.
Habe ich selbst auch noch nicht getestet, aber die bieten das eben auch mit so speziellen Objektiven an, die eben ein extrem leises Autofokus haben und ich glaube auch stufenlose Blende haben.
Und eben auch, diesen Continuous Autofokus, richtig, der beim Videodrehen dir ein bisschen Arbeit abnimmt. Du musst nicht mehr ganz so viel von Hand kurbeln. Und also für mich so, allein, ich habe sie vor 2 Jahren bei der Fotokina in der Hand gehabt und jetzt nochmal im Sommer in den USA. Das war dann damals die G1, dann später die GH1. Ich finde, die hat einen ganz guten Kompromiss zwischen Sensorgröße und Kameragröße und der Möglichkeit, dann eben doch wechselnde Objektive zu verwenden und nicht so einen Schlag alles Totobjektiv drauf zu haben. Das ist ja immer das Problem, dass bei den Kameras, die eben, wo man es nicht wechseln kann, dass man dann halt eins braucht, was irgendwie 50-fach optischen Zoom macht. Und das kann nicht überall gut sein, sondern das muss ein Kompromiss sein und mit den Wechselobjektiven, da kannst du eben etwas zielgerichteter arbeiten und die Objektive müssen dann keinen so großen Bereich abdecken und dann werden sie dadurch auch ganz automatisch besser.
Ja, also ich werde demnächst mal was ausprobieren. Hier fliegt noch irgendwie so eine D90 rum oder sowas. Ich probiere das einfach mal aus, weil ich auch noch nicht so sicher weiß, ob das so mit so einer Fotokamera wirklich Video machen, ob das dann so für mich hinhaut.
Es sieht schon anders aus. Also du hast halt plötzlich diese geringe Schärfentiefe und damit und auch die Lowlight-Möglichkeiten sind wesentlich besser. Mhm. Und damit kriegst du halt eine ganz andere Bildsprache hin. Sobald du mit einer normalen DV-Kamera oder mit einer kompakten oder auch mit dem iPhone filmst, dann hast du halt diesen Minisensor drin und damit hast du dann wieder so fast unendliche Schärfentiefe und dann ist halt alles von vorne bis hinten. Und das ist irgendwie, das sieht halt dann so nach Digitalvideo aus. Das andere sieht irgendwie so vom Gefühl her so ein bisschen analoger aus.
Ja, halt die Frage ist halt so nach irgendwie dem Audio, da sind wieder keine Anschlüsse dran und solche Sachen.
Ja, klar, du willst natürlich einen Mikrofonanschluss haben.
Zum Beispiel.
Mindestens ja, oder du nimmst den Ton halt getrennt auf. Musst den halt hinterher im Schnitt synchronisieren.
Das kann Timo jetzt besonders gut. Speziell nach Bits und so Folge 200. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie viel Spaß das gemacht hat. Das mehrere Kameras und das Audio miteinander zu synchronisieren.
Ja doch, das hat aber dann ganz gut funktioniert eigentlich. Mir hat ein Hörer einen Tipp gegeben für so ein Plugin, was das automatisieren soll. Habe ich auch nicht ausprobiert.
Ah, okay, weil ich habe auch schon mal Multicam-Projekte gemacht. Auch mit separatem Ton und naja, der Ton, der lief halt alles andere als synchron. Also da konntest du wirklich so alle 5 Minuten, das war ein 1,5 Stunden Projekt ungefähr, und du konntest alle 5 Minuten irgendwie einen Korrekturschnitt setzen, dass das wieder synchron wird. Also kannst richtig zählen, jetzt ist es 2 Frames auseinander, jetzt ist es 3 Frames auseinander, jetzt reicht's.
Ja, ist lustig.
Ah, na gut. Aber zu anderen Marken, also ich finde, also nochmal, Canon ist klasse, Nikon aber auch, und Pentax wird für mich jetzt gerade sehr interessant, weil die im Mittelformatbereich jetzt eine neue digitale rausbringen, die eine ganz dicke Konkurrenz wird zu den Hassis und so weiter, also Hasselblatt und Co.
Welche Sensorgröße, also was verstehen die unter Mittelformat?
Da reden wir von diesem digitalen Mittelformat-Sensor, den auch die anderen haben von der Größe her. Ich glaube, ich kann es ja nicht sagen, so dann circa 3 auf 4 Zentimeter, Zentimeter, sowas in der Größenordnung. Mhm. Auch da reden wir aber nicht von irgendwie 2000 Euro, da reden wir dann auch von, machst du noch eine Null dran und so an die.
Okay.
Nee, also ich glaube so 8 bis 10.000 Euro rechnen wir für ein komplettes Kit-System.
Nee, ist klar.
Ich werde es mir auch wahrscheinlich erstmal nicht zulegen können. Aber wollen schon irgendwie. Also Pentax war ganz lange und hat immer wieder Anläufe gemacht und hat versucht, diesen Mittelformatbereich sich anzulachen und da reinzukommen. Hat aber immer wieder irgendwie Probleme bekommen und ist immer wieder auf die Schnauze gefallen und haben es dann eben gelassen, obwohl sie immer angekündigt haben. Kam halt nichts und jetzt ist sie endlich da, die 645D, und ja, ich...
Also das mal zusammenzuwretten, bevor das weiter abdriftet, ja, Nikolai 7, ich würde sagen, wir bleiben bei unserer Aussage. Derzeit gibt es keinen Anbieter von schlechten Spiegelreflexkameras. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Und was man dann schlussendlich nimmt, einfach die Anforderungen vorher aufschreiben, hingehen, anfassen, verlieben, kaufen, mitnehmen.
Okay, stimmt, wir sind ja noch bei Twitter. Jetzt gehen wir die anderen Fragen auch noch durch, aber sehr kurz.
Ja, dann mach mal.
Amon Johannes, Aufsteckblitze für Canon DSLRs, was könnt ihr für den Einstieg empfehlen?
Würde ich bei Canon bleiben, weil dann weißt du, dass es funktioniert mit ETTL, wenn du das nutzen willst. Und dann nimmst du dein Portemonnaie, guckst, wie viel drin ist, und den du dir davon leisten kannst, nimmst du am besten.
Ja, Mac1100 fragt, lohnt sich die Anschaffung von Photoshop Elements oder lieber doch Lightroom?
Lightroom.
Dann den Workshop dazu kaufen.
Ja, und wenn du dann den Zaun wegmachen willst?
Ja, dann brauchst du wieder Photoshop. Also generell, Lightroom reicht für Fotografen in der Regel erstmal aus. Das ist der logische Einstieg, auf jeden Fall unbedingt. Und wenn du dann wirklich noch weitergehen willst und sagst, was weiß ich, du willst ja irgendwie Köpfe tauschen, Zäune wegklonen, richtig komplexe Dinge machen, Schriften reinmachen und so Zeug, dann ist Photoshop Elements der nächste Schritt. Und das neueste Photoshop Elements, die aktuelle Version, die kann ich jetzt mittlerweile auch ganz, ganz gut empfehlen, weil die kann jetzt mittlerweile das, was bisher nur mit Tricks möglich war, nämlich Ebenenmasken. Das heißt, du kannst jetzt plötzlich auch Veränderungen machen und die über Masken nur auf Bereiche des Bildes anwenden und so weiter. Also das ist aber wirklich dann der nächste Schritt. Ich würde wirklich auf jeden Fall mit sowas wie Lightroom einsteigen.
Und Lightroom hat auch die Bereichsreparaturpinsel, und so ein bisschen Klonerei geht ja auch so.
Richtig, und du kannst auch, also ich habe auch schon mal so ein Telegrafendraht mit Lightroom weggeklont, da musste ich halt dann viele Punkte nebeneinander setzen. Das war harte Arbeit, aber es hat funktioniert.
Ja, das ist ein Job für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, ne?
Ja, aber es geht schon. Also man naja, man kriegt einiges davon hin, dass mit dem Zaun kommt dann wieder drauf an, wo der ist, wie der aussieht.
Also oft sieht man das. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie einen Telegrafenmasten wegmachen willst von einem blauen Himmel, sondern du hast ein bisschen oh, Bild auch noch dazwischen, das siehst du hinterher.
Du hast mich noch nicht mit Lightroom klonen sehen. Warte mal ab, bis du den Workshop gesehen hast.
Das will ich gar nicht sehen.
Man nennt mich auch The Cloning Wizard. Ne?
Ja, das glaube ich wohl.
So, bitte.
Da hast du mal eben 20.000 Kreise nebeneinander gesetzt.
So, Sweet Spot Foto fragt, Dauerlicht ist ja deutlich kostengünstiger als Studioblitze. Sind es auch wirklich Alternativen, Vorteile, Nachteile beider? Ja, so, Dauerlicht ist... Na gut, es gibt mehrere Möglichkeiten. Dauerlicht, da reden wir mal von den guten alten Baustrahlern, also Halogen.
Na gut, ich denke, er meint jetzt Studio-Dauerlicht, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also dann ist es wieder nicht unbedingt kostengünstiger als Studioblitze, weil so Flächenstrahler, die kosten.
Frage ich mich auch.
Also Dauerlicht in Form von Halogenstrahlern, ja, machen im Sommer viel warm. Und das kann schon wirklich was ausmachen von der Temperatur her. Außerdem muss man dann immer fleißig mit dem Weißabgleich arbeiten. Lassen sich einigermaßen in den Griff kriegen, sind nicht unbedingt sehr flächig, es sei denn, man arbeitet mit Schirmen, die sind aber sehr heiß. Da wird es also auch nicht ganz ungefährlich, was das Anbrennen von Sachen angeht. Der Studioblitz selber hat ein sehr umfangreiches Lichtspektrum und vor allem ist er sehr tageslichtartig. Das heißt, er macht ein einigermaßen natürliches Licht. Im Gegensatz dazu sind die meisten Fotoleuchten, die also aus dem Leuchtstoffbereich kommen, ja, da muss man schon richtig was ausgeben, damit die ein bisschen mehr Spektrum haben als die üblichen. Also wenn ich mir so eine CFL, also diese Compact Fluorescence, also die kleinen Energiesparlampen, die man so in die Glühlampenfassung schraubt, anschaue und da das Spektrum anschaue, ich habe da auch mal kürzlich drüber geblockt, da ist einfach kein breites Spektrum da. Da sind ein paar Peaks da und zwischendrin ist irgendwie gähnende Leere. Und da hat die Kamera dann schon ihre Probleme, da noch natürliche Farben rauszuziehen. Also da muss man einiges ausgeben, um dann wirklich ein richtig gutes Licht zu bekommen. Ansonsten ja, hat man Farbstiche oder sonstige Geschichten, die sehr schwer in den Griff zu bekommen sind, oft gar nicht in den Griff zu bekommen sind. Also Studio-Blitze sind nach wie vor also vom Licht, von der Lichtqualität her im Studio das Maß der Dinge. Vor allem im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Nachteil beim Studio-Blitz ist der, dass du natürlich immer ein Einstelllicht brauchst, weil du sonst nicht siehst, wo das Licht landet. Also du bist da eher mal auf Erfahrungen, auf ein bisschen Probieren angewiesen, um wirklich exakt das Licht so zu platzieren. Beim Dauerlicht hast du den Vorteil, du siehst natürlich sofort, wo das Licht hinfällt. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Machen wir übrigens auf dem Lichtworkshop in Northeim auch immer, dass wir so beides mal ein bisschen uns anschauen. Das Licht, das Arbeiten mit Dauerlicht und das Arbeiten mit Studiolicht und überhaupt diverse Lichtgeschichten.
Mhm. Ja, Dauerlicht wird insofern interessanter, als dass die Kameras ja immer lichtstärker werden. Das ist ja enorm, mit was für ISO-Wert man heute wirklich taugliche Fotos hinkriegt. Das war früher nicht so. Und da war der Vorteil bei dem Studio Blitz eben, dass er einfach heller war, dass er mehr Leistung abgeben konnte, dabei weniger Strom verbraucht und. Heutzutage kannst du wirklich teilweise mit dem Einstelllicht von dem Blitz als Dauerlicht auskommen, kannst damit ganz gut arbeiten. Und insofern würde ich also nach wie vor den Studioblitz favorisieren, weil da hast du einfach beides. Wenn du willst, hast du eben dein Dauerlicht, mit dem du auch alleine arbeiten magst. Oder aber eben du sagst, nee, ich will jetzt hier einfach eine andere Lichtqualität, ich will mehr Power haben, ich habe einen intensiveren Lichtformer oder. Und dann hast du halt das Blitzlicht noch dazu.
Ist natürlich nicht so hell wie das, wie ein ganz spezialisiertes Dauerlicht.
Natürlich nicht.
Dieses Einstelllicht. Wobei der Videofilmer, der wird um das Dauerlicht nicht drum rumkommen. Also den Workshop haben wir ja aufgenommen mit
so einer. Beim Video machst du ja dauernd Fotos, dann brauchst du auch dauernd Licht.
Genau. Das hat auch ganz gut funktioniert. FXTC666 fragt, habt ihr Erfahrung mit analogen Infrarotfotos? Was gibt's dabei noch zu beachten? Wo entwickeln lassen? Also viel Erfahrung habe ich persönlich nicht. Was es zu beachten gibt, naja, der Film, du hast halt einen Film, der im Infrarotbereich sensitiv ist, der also das infrarote Licht sieht. Das können die meisten digitalen Kameras gar nicht mehr richtig. Es sei denn, man reißt den Infrarotfilter raus, der vorm Sensor sitzt. Und dann hast du diesen Film und dann nimmst du noch einen Filter vorne drauf, der das sichtbare Licht wegblockt. Das heißt, er sieht quasi fast schwarz aus. Und was dann durch den Filter durchkommt, ist das Infrarotlicht, das der Film sieht. Und da haben wir es dann im Normalfall mit schwarz-weißen Filmen zu tun. Wo entwickeln lassen? Ja, das ist entweder ein gutes Labor, davon gibt es einige. Mein Lieblingslabor ist das Fotostudio 13 in Stuttgart. Die machen alles, was mit Analog zu tun hat. Und ein Schwarz-Weiß-Film, so wie so ein Infrarotfilm, ist dann eigentlich ein normaler Schwarz-Weiß-Film, nur mit einer entsprechend anderen Empfindlichkeitsverteilung. Den kannst du auch sehr gut zu Hause entwickeln. Also Entwicklerdose und Entwickler und Fixierer und Wasser. Mehr brauchst du dafür nicht. Und wenn du es mal ausprobieren willst, wir machen nächstes Jahr auch wieder einen Analog-Workshop. Und zwar im Februar, Mitte, Ende Februar, 19. oder 20. Februar gibt es einen, wir nennen ihn liebevoll den Puncher-Einsteiger-Workshop. Also wir fotografieren schwarz-weiß und wir entwickeln dort auch selber die Filme, also bis zum Negativ, in die Dunkelkammer gehen wir nicht, aber das wäre so eine Möglichkeit, das mal wirklich so in der Praxis auszuprobieren.
Dann schreibt Blende 5,8. Bei meiner Nikon D300 ist die Verschlussgeschwindigkeit im Bulb-Modus minimal eine Achtelsekunde. Bei Canon auch. Nun, da muss ich gestehen, das habe ich weder ausprobiert noch nachgelesen und nimm's mir nicht übel, wenn ich da auch gar keine Lust dazu habe, das zu tun. Denn wenn ich in den Bulb-Modus gehe, dann tue ich das, weil ich Belichtungszeiten länger als 30 Sekunden haben möchte. Weil alles andere kann ich auch über den Zeitvorwahlmodus erreichen. Also keine Ahnung, warum man im Bulb-Modus eine kürzere Zeit braucht. Vielleicht für so Fernsteuerautomatismen oder sowas. Das heißt, wenn irgendwie der Computer die Auslösung machen soll und das dann auf Bulb steht. Keine Ahnung, ob das auch kürzer als eine Achtelsekunde im Bulb geht.
Tjo. Buchsami fragt, funktioniert Umstieg von Aperture auf Lightroom oder gibt es Probleme mit der Aperture Library? Du kannst die Bilder, die in Aperture drin sind, kannst du zugänglich machen und die sind in so einem, ja, die Library ist so ein Paket. Wie nennt man das denn?
Das ist ein Bundle.
Ein Bundle. Genau. Mhm. Also quasi sowas wie ein Ordner, nur versteckt. Das sieht von außen aus wie eine Datei, aber in Wahrheit ist es ein Ordner mit Unterordnern. Und da kann man rein und diese Bilder kann man auch in Lightroom importieren. Das geht, aber die Bearbeitungen, die du in Aperture gemacht hast, die werden da nicht auftauchen. Das heißt, du kannst nur die Rohdaten quasi importieren.
So sieht's aus. Und
ich weiß nicht, vielleicht gibt's da mittlerweile ein Tool, vielleicht weiß ja jemand was. Dürft auch gerne Folge 205 da was in die Shownotes packen, wenn ihr eine Möglichkeit habt. Ich habe noch keine gesucht, weil ich auch noch keine gebraucht habe bisher.
Also die Entwicklung wird man schon nicht übernehmen können, weil ja da gibt's ja kein festgeschriebenes Gesetz, welcher Regler was tut, welche Regler es überhaupt gibt. Sondern da geht ja jeder Hersteller daher, nimmt die rohen Daten, macht das Demosaiking streckenweise ja auch noch selbst. Ja, und dann gibt's halt Regler, die der Hersteller eben glaubt, die zum guten Ergebnis führen, aber die sind halt überhaupt nicht kompatibel untereinander. Also insofern wird das wohl eher nichts werden. Jo. Aber die Rohdaten halt. M. Bayerlein fragt dich direkt, Chris, Geotagging, Sidecar oder direkt in RAW schreiben? Er ergänzt dann aber, Sidecar mag ich nicht und in RAW traue ich mich nicht.
Tjo. Das ist eine gute Frage. Ich habe das mit dem Geotagging intensiv letztes Jahr auf dem Everest-Track gemacht und habe da so einen Geologger mitlaufen lassen, habe hinterher dann ja die ganzen Files in die RAW-Files reinschreiben lassen, die ganzen Daten. Sidecar heißt, das ist eine Datei, die quasi mitgetragen wird, sogenanntes XMP-File, was da mitgeschleppt wird oder was man teilweise auch manuell mitschleppen muss, wenn man es auf dem Filesystem-Level macht. Ich habe da einfach mal ein paar Experimente gemacht, habe die Original-RAW-Dateien behalten, bis mir klar war, dass die veränderten RAW-Dateien, wo man es reingeschrieben hat, auch wirklich weiter funktionieren. Letztendlich ist das RAW auch gar nicht so schlecht. Naja, es ist nicht wirklich sauber dokumentiert, aber letztendlich ist ein RAW-File eigentlich ein TIFF-File, eine TIFF-Datei. Da steckt Bereich, wo die Daten sind, da ist ein Metadatenbereich und so weiter. Und das, was die meisten heute verwenden, die sogenannten EXIF-Tools, das ist also so ein Toolset, was auch RAWs schreiben kann und solche Daten in einen RAW-File schreiben kann, funktionieren an sich ganz gut. Also ich habe noch nicht wirklich irgendwelche katastrophalen Dinge zu dem Thema gehört. Ja, habe dann eben alles mit Geotags versehen und habe das dann nach einer Zeit, während der ich auch mit den Bildern gearbeitet habe, dann habe ich die Originale irgendwann weggeworfen. Was klar ist, da wird nicht werden nicht die Bilddaten verändert, sondern es sind die Metadaten, die verändert werden. Und das hat funktioniert, das ist meine persönliche Erfahrung. Also ich bin aber auch mutig und mach halt mal und guck mal, was passiert. Und
ja, man kann ja die Dateien auch vorher sichern, nicht wahr?
Das sowieso, ja.
Ich würde sagen, lass uns mal kurz in der Sendung weitermachen und wir gucken nachher nochmal bei Twitter, wenn wir Zeit haben, okay?
Es geht heute richtig ab mit Fragen, ja.
Aber echt volle Kanne.
Der Roman hat eine Frage gestellt, die willst du beantworten.
Ja, dann lies doch mal vor.
Ja, was ist scharf, mit oder ohne scharf, ne? Hallo euch Zweien, dieser Tratsch wird seinem Namen echt gerecht, sehr happy. Wie macht ihr das? Du willst nicht wissen, was wir nehmen. Genau, guter Therapeut oder einfach begabt. Naja, das lassen wir mal den Hörern, das zu entscheiden. Wollt ihr etwas zum Thema Schärfe sagen? Darauf bin ich neugierig. Was ist Schärfe? Wie kann ich sie feststellen? Bei 100% sieht manches scharf aus am Kameradisplay, am Computerbildschirm. Bei weiterer Vergrößerung wird alles irgendwann verschwommen. Wann ist ein Bereich scharf? Ich schicke ein Foto mit. Ist das irgendwo scharf? Macht weiter, Roman aus Wien. Ja, jo. Was ist Schärfe? Wenn wir sie nicht gerade in Scoville messen.
Genau. Es geht also nicht ums Essen, sondern um die Abbildung eines Bildes, eines Fotos eben zum Beispiel. Ja, er hat ein Foto mitgeschickt von einem Schwimmer im Wasser. Das ist natürlich auch gleich ein schweres Motiv rausgesucht. Aber gucken wir mal. Ich glaube, mit 100% meinst du nicht das, was man gemeinhin unter 100% Ansicht versteht, sondern du meinst bei 100%, sprich, wenn man das ganze Bild am Bildschirm sieht, also wenn du 100% von dem Foto siehst, dann sieht das Bild scharf aus. Wenn man es weiter vergrößert, da kommen wir jetzt zu dem, was man eigentlich unter einer 100% Ansicht versteht, nämlich dann, wenn ein Bildpunkt in dem Foto auch einem Bildpunkt auf dem Monitor entspricht, also einer 1:1 Ansicht. Da sieht man heutzutage bei den Kameras nur noch einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus diesem riesigen Foto. Dann kann das irgendwann mal verschwommen aussehen, ein bisschen zumindest. Wenn du dann natürlich noch weiter reinzoomst, dann wird es in jedem Fall verschwommen aussehen, weil plötzlich aus einem tatsächlich vorhandenen Bildpunkt mehrere Bildschirmbildpunkte gemacht werden. Das hat aber überhaupt nichts mehr mit Fotografie zu tun, sondern einfach nur mit der Darstellung von Pixeln auf dem Bildschirm. Darüber wollen wir also nicht reden. Bleiben wir also bis zur 1:1 Abbildung. Was ist jetzt scharf? Das kann man einfach oder ganz komplex machen. Ich mache es mal erstmal einfach. Wir setzen mal eine Optik, ein Objektiv voraus, das keine Fehler hat. Das
gibt's ja eh schon mal nicht.
Wir gehen jetzt mal davon aus, ja? Also wann ist das Bild scharf? Es ist dann scharf, wenn das Objektiv fehlerfrei ist, wenn es perfekt berechnet ist, wenn es perfekt gebaut ist, wenn es perfekt auf die Kamera abgestimmt ist, wenn der Fokuspunkt an von allen Wellenlängen des Lichtes an exakt derselben Stelle sitzt und so weiter. Das setzen wir jetzt mal voraus. Wenn das also passt, dann muss natürlich auch der Fokus richtig sitzen. Das heißt, man kann ja den Fokus verstellen. Auf welche Entfernung möchtest du denn scharf stellen? Das muss natürlich perfekt sitzen. Und wenn das richtig sitzt und das Objektiv wirklich gut ist, dann musst du natürlich darauf achten, dass das, was du da fotografierst, also dein Motiv, sich nicht aus diesem Fokus heraus bewegt. Weil du hast ja nur eine definierte Schärfentiefe, eine Schärfeebene. Und in diesem Bereich ist es eben scharf. Aber wenn das Motiv sich jetzt bewegt auf dich zu oder von dir weg, dann kann es natürlich diesen Bereich auch verlassen. Sprich zwischen Scharfstellen und Auslösen, da vergeht ein Bruchteil einer Sekunde oder vielleicht auch mehr, je nachdem wie schnell du bist. Ja, und dann kann das Motiv ja schon wieder in der Unschärfe liegen. Ist das nicht der Fall, dann musst du natürlich aufpassen, dass du dich nicht oder die Kamera sich nicht bewegt. Das ist ja auch so ein Ding, passiert bei Porträts relativ häufig. Das Model schwankt natürlich immer ein klein bisschen vor und zurück. Das hat auch nichts mit Alkoholkonsum zu tun, sondern das ist einfach so. Und wenn du jetzt kein Model hast, was du fotografierst, sondern eben, wie wir es letztes Mal hatten, einfach eine Flasche Wasser, ja, dann bewegt sich die Flasche natürlich nicht, aber wenn du die Kamera nicht auf dem Stativ hast, dann bewegst du dich ganz unbewusst immer ein kleines bisschen vor und zurück. Und bei sehr, sehr kurzen Abständen hat man eben auch eine sehr geringe Schärfentiefe. Und ja, damit bewegt sich das Motiv eben indirekt aus dem Fokus heraus, nämlich weil du die Kamera bewegst. Wenn auch das alles passt, fehlerfreie Optik, der Fokus sitzt richtig, Motiv bewegt sich nicht raus, du bewegst dich nicht, dann muss natürlich immer noch eine Belichtungszeit haben, die kurz genug ist, damit du keine Bewegungsschärfe auf dem Bild hast. Wenn sich das Motiv, so wie dein Schwimmer nämlich bewegt, und das unter Umständen noch sehr schnell, Wassertropfen und so weiter, dann musst du eben entsprechend kurz belichten, weil sonst hast du eine Bewegungsunschärfe, also Schlieren drauf. Kann man ganz einfach sehen, wenn man zum Beispiel mal ein fahrendes Auto fotografiert und dann mal eben nicht eine Belichtungszeit von einer 500stel oder 1000stel hat, sondern einfach mal eine Belichtungszeit von einer 20stel Sekunde nimmt. Dann siehst du halt Bewegungsunschärfe. Das wäre der einfache Weg zum scharfen Bild. Aber jetzt ist das Ganze noch ein bisschen komplexer. Wenn jetzt also die Unschärfe durch die Bewegung entsteht, dann hast du entweder die Möglichkeit, eine kürzere Belichtungszeit zu nehmen, hatten wir ja gerade, oder aber du ziehst die Bewegung mit. Du kannst also durchaus ein scharfes Auto fotografieren mit einer 1/20 Sekunde, wenn du die Kamera in der richtigen Geschwindigkeit mit dem Fahrzeug mitbewegst, also mitziehst. Dann ist das Fahrzeug gestochen scharf abgebildet, muss man aber ein bisschen üben, aber der Hintergrund ist dann eben unscharf, verschwommen, verwischt, hat dann so ein, suggeriert schön diese Geschwindigkeit, kann man ganz tolle Tricks mitmachen. Wenn die Unschärfe durch die Fokussierung kommt, durch die mangelnde Schärfentiefe, dann kannst du eigentlich nur den Fokus kontrollieren. Dabei musst du bedenken, dass der Autofokus nicht immer zwingend jedes Mal perfekt sitzt, sondern das ist ja ein Regelkreis, der endlich ist. Die Kamera misst die Entfernung, gibt ein Korrektursignal an das Objektiv. Das Objektiv stellt sich ein und sollte dann eigentlich scharf sein. Nur ist es aber so, dass die Hersteller sagen, naja, scharf genug reicht. Wie viel scharf genug ist, da kommen wir gleich dazu. Es kann also sein, dass es hilfreich ist, mal so 2-3 Mal den Auslöser nochmal anzutippen und dann siehst du, wie das so ein bisschen hin und her springt. Das zuckt immer nochmal ein kleines bisschen links, rechts, vor, zurück. Bis du dann eben einen perfekten Fokus hast. Ist natürlich nicht wirklich möglich, wenn du bewegte Objektive hast, weil die halten ja nicht so lange still. Was dann hilft, ist, die Blende zu schließen. Denn je weiter offen deine Blende ist, desto geringer ist deine Schärfentiefe. Da hilft es einfach, die Blende zu schließen. Also sprich mal statt Blende 2,8 oder Blende 4 einfach mal Blende 8, 11, 16, 22 wählen. Du bekommst dann zwar auch wieder etwas Unschärfe, aber kommen wir auch gleich dazu. Der wichtigste Punkt ist nämlich der, dass es die absolute Schärfe nicht gibt. Das ist...
Da habe ich kürzlich so eine Pizza gegessen.
Ja.
Es gibt die absolute Schärfe.
Das ist aber die Scoble-Bezeichnung. Und da wird dann ein anderer Esser dir wieder bestätigen, dass die eher mild war unter Umständen.
Das wäre dann Moni, ja.
Genau. Ne? Also die deswegen, kann das nämlich ab. Es gibt die absolute Schärfe nicht. Und das gilt auch für die Fotografie. Denn es gibt nur ein scharf genug. Und da gibt's auch Abhandlungen darüber und mathematische Formeln. Das findest du alles bei Wikipedia, wenn du zum Beispiel mal nach Zerstreuungskreis suchst. Du musst dir vorstellen, wenn du etwas fotografierst, dann fotografierst du eigentlich lauter kleine Lichtscheiben, vereinfacht gesagt. Also alles, was in der Umwelt wahrgenommen wird, sendet ja irgendwie oder gibt Lichtstrahlen wieder, reflektiert das Licht möglicherweise in einem glücklichen Verhältnis in dein Objektiv auf die Sensorebene. Alles wunderbar, aber es sind alles kleine Scheibchen. Es ist nie ein Punkt, nie eine Singularität, sondern immer eine Scheibe.
Also der Punkt hat immer eine Ausdehnung.
Richtig.
Ja.
Drum ist es eben kein Punkt, sondern eine Scheibe. Und je kleiner diese Scheiben sind, desto schärfer wirkt natürlich das Bild. Nur ist es aber so, dass über diese Schärfentiefe halt beschrieben ist, welcher Bereich scharf genug abgebildet wird. Und dieses scharf genug, das gilt eben für eine bestimmte Abbildungsgröße in einem definierten Betrachtungsabstand. Wir hatten das schon mal, ich habe es jetzt leider nicht mehr ganz ausführlich im Kopf, aber ich glaube, es heißt immer, dass der Betrachtungsabstand der Diagonale der Abbildung entspricht oder sowas. Ich müsste nochmal suchen, wir hatten das mal irgendwo genau rausgesucht. Oder guck halt einfach mal beim Wikipedia, da steht das viel ausführlicher. Was ich damit sagen will, ist, wenn du näher rangehst an die Abbildung, als eben diese Definition ist, dann siehst du eben auch mehr Details auf diesem Bild. Und damit siehst du unter Umständen statt eines Punktes plötzlich eine Scheibe. Denn dieses scharf genug bezieht eben das menschliche Auge mit rein. Wir haben ja eine definierte oder eine, ja, so genau ist es auch nicht definiert, aber wir haben eine begrenzte Auflösung in unserem Auge. Und solange wir die nicht überschreiten, sehen wir das eben als scharf. Aber jetzt stell dir vor, du machst ein Foto und belichtest das aus in Postergröße. Sagen wir mal so 60x40. Und das hängst du an die Wand. Und das sieht vom Sofa aus betrachtet, so 3 Meter weg, sieht das richtig scharf aus. Und jetzt gehst du aber ganz nah ran, mit der Nasenspitze bis vorne ran ans Poster. Dann könnte es sein, dass einige Stellen plötzlich gar nicht mehr so scharf aussehen, sondern dass du sagst, ah, guck mal hier, das könnte aber, ne, so richtig knacke scharf ist die Kante hier von hell nach dunkel aber nicht. Das ist aber völlig normal. Das kommt einfach durch diese Vergrößerung zustande, die eben diese kleinen Scheiben ja auch alle mit vergrößern. Und wenn du dann zu nah dran bist, dann siehst du das. Und das Gleiche passiert übrigens auch beim Betrachten bei dem Foto am Monitor. Wenn du dir das ganze Bild anschaust auf deinem Monitor, du siehst also das ganze Foto im Überblick, ja, dann hat dein Monitor vielleicht eine Auflösung von irgendwas zwischen 1 bis 2 Megapixeln. Ganz gute mögen vielleicht mal 3 haben, aber sowas hast du wahrscheinlich zu Hause gar nicht. Das heißt, du siehst gar nicht so viele Pixel. Und dadurch, dass da Pixel weggelassen werden und verrechnet werden, sieht das alles ganz toll aus. Und jetzt zoomst du ran auf die 1:1 Ansicht und siehst plötzlich das, was der Sensor gesehen hat. Das auch schon nicht mehr wirklich, weil auch da wird schon zusammengerechnet. Da wird nämlich immer aus 4 Pixeln des Sensors wird einer im Bild gemacht. Dadurch entstehen auch wieder leichte Unschärfen. Ja, dann siehst du plötzlich viel, viel mehr. Das ist dann quasi so, als ob du ein Poster ausdruckst, was irgendwie, ja, weiß ich nicht, 1 Meter oder 2 Meter Ausdehnung hat und du dich mit der Nasenspitze davor stellst. Ja, und da gibt es dann keine absolute Schärfe mehr. Das funktioniert dann technisch nicht mehr wirklich mit den Kameras.
Das heißt, wenn du ein Kamerasystem hast, dann hat die Größe des Einzelpixels auf dem Sensor oder im Analogen die Größe des Korns auf dem Film dann auch mit der Schärfe zu tun, weil wenn der Zerstreuungskreis kleiner wird als so ein Pixel, dann wird es nicht mehr schärfer.
Aber auch nicht unschärfer, genau.
Auch nicht unschärfer.
Und ist der Zerstreuungskreis dann größer als ein Pixel auf dem Sensor, dann hast du natürlich die Unschärfe eingefangen, sag ich mal. Dann kannst du sie durch eine Vergrößerung wieder sichtbar machen.
Das heißt aber, verschiedene Systeme haben quasi eine unterschiedliche maximale Schärfe, die sie da durch.
Richtig.
Ja. Ganz gut. Und das Objektiv hat durchaus viel mit der Schärfe zu tun. Also
ja. Also in diesem gezeigten Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ich werde das Bild jetzt glaube ich nicht mit in die Shownotes raussuchen, ich müsste jetzt erstmal die Mail wieder raussuchen, Entschuldigung. Bei dem Bild mit dem Schwimmer, ich weiß nicht, ob da irgendwo was scharf ist, aber es ist scharf genug, um da einen Schwimmer im Wasser eindeutig zu erkennen und zwar ohne jetzt zu sagen, das Foto ist total daneben gehauen. Natürlich, wenn man rangeht, wirkt es etwas unscharf und mir kommt es vor wie Bewegungsunschärfe, weil natürlich die Wasseroberfläche in Bewegung ist, das reflektierte Licht auf der Wasseroberfläche sich dadurch sehr schnell bewegt, das tanzt ja geradezu. Der Schwimmer war in Bewegung und so weiter und das siehst du auch ein bisschen. Also da vielleicht noch kürzer belichten könnte da helfen.
Nun ja.
Zerstreuungskreis. Ich stelle mir bei Zerstreuungskreis immer so kleine zerstreute Kreise vor, die so nicht wissen, wo sie hin sollen, weil sie vergessen haben, wo sie wohnen.
Ja. Zerstreute Kreise, weißt du?
Zerstreute Kreise. Ich bin auch ganz zerstreut. Nee, das ist ein unglaublich technisches Thema und das Fazit kann nur lauten, wir setzen mal eine gute Optik voraus. Achte darauf, dass der Fokus passt und wenn nicht, entweder mitziehen oder Blende ein bisschen schließen, also mal auf F8 oder F11 gehen.
Dann übrigens, passt das auch. Warum man auf dem Display der Kamera die Schärfe nicht wirklich gut beurteilen kann, selbst wenn man voll reinzoomt, das hat auch seine Gründe. Und zwar erstens ist
das
nirgendwo,
ist jetzt noch ein Thema.
Erstens wird nirgendwo dokumentiert, wie weit man denn da reinzoomt, ob das dann am Schluss ein 1:1 Zoom ist, wenn man ganz drin ist, oder ob das sogar, manche Kameras gehen sogar über dieses 1:1 hinaus, das heißt, sie vergrößern, was gar nicht hilft. Und das Zweite ist, das, was wir da auf dem Display auf unserer Kamera sehen, das ist gar nicht das RAW-Bild, sondern das ist ein JPEG. Und zwar ein oft auch kleineres JPEG, also ein runtergerechnetes, nicht mit voller Auflösung abgespeichertes JPEG, was in diesem RAW eingebettet ist und was die Kamera heranzieht, um es als Vorschaubild zu verwenden. Und das Resultat ist, das Bild ist halt dann doch komprimiert und hat diverse Bearbeitungsschritte schon hinter sich, bevor es da landet und bevor wir es auf dem Display sehen. Und auch das kann der Schärfe schon mal abträglich sein.
Grobe Patzer kann man da schon sehen, wenn man ranzoomt. Aber nur weil es auf dem Kameradisplay wirklich gut aussieht, heißt das noch nicht, dass man nicht eine Überraschung hinterher am Rechner erlebt. Das stimmt.
Tja, und wenn wir noch weitergehen, dann haben wir noch den Anti-Aliasing-Filter in der Kamera. Die Digitalkameras, die müssen nämlich das Bild künstlich ein bisschen verunschärfen. Oder die müssen es nicht, aber manche tun es, um dann so bei Diagonalen so Treppchenbildung vorzubeugen. Mhm. Und ja, das macht dann auch nochmal so eine künstliche Unschärfe ins Bild. Die richtig teuren Kameras und eben auch so, sagen wir mal, so die Mittelformatgeschichten in der Regel, die digitalen, die verzichten dann auf diesen Filter, haben dann auch knackigere Bilder, auch im Detail, aber haben dann eher die Tendenz, dass mal irgendwo ein bisschen Probleme bekommt mit so Treppchen und die müssen das dann in der Software regeln.
Aber pst, man wundert sich ja, ne? Also wenn man so in Foren unterwegs ist und wenn man so ausführlich wie wir jetzt hier gerade klären, was eigentlich Schärfe ist und wie das alles so geht und wie scharf und warum denn nicht und das perfekte Bild machen und so. Wenn man dann mal so in der Profi-Umgebung unterwegs ist, wo richtig Kohle verdient wird mit Fotos, wenn man sich die Bilder mal anguckt in einer 1:1 Darstellung, da muss man sich wundern, was für ein Schund, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, da bezahlt wird und hinterher richtig an der Wand und über Kirchen hängend abgedruckt wird und so. Es kommt nämlich gar nicht so darauf an. Also nimm das Bild einfach mal von deinem Schwimmer, was du da hast, druck das mal aus, mach mal einen Abzug.
Tu es mal in einen schönen Rahmen rein und häng es mal an die Wand, ja, und lass es mal wirken. Verbring mal etwas Zeit mit dem Bild. Das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig. Mhm. So das Klassische, ich schaue mir meine Bilder, so in Sekundengrößen an, so in der Slideshow mal 5 Sekunden und dann ist das wieder weg, ist halt doch was anderes, als wenn man es an der Wand hängen hat und es um sich rum hat und dann ja mit dem Bild auch so ein bisschen in Kommunikation treten kann. Das geht ja sonst eigentlich gar nicht.
Wenn irgendein Anbieter von Ausdrucken mal Werbung mit mir machen möchte, ne, ich bin ja ein totaler Verfechter davon, die Fotos auszudrucken. Ich würde da auch Geld für nehmen, dafür, dass ich das sage. Ich tue es aber nicht, weil ich finde es einfach geil. Also macht das einfach mal und dann werdet ihr ganz schnell merken, dass diese Ranzoom-Schärfe-Diskussion, die ist voll vorn Arsch. Sorry.
Okay, kommen wir mal wieder zurück zum Ablauf. Der Thomas hat uns einen Link-Tipp geschickt und zwar Thema Zeitraffer mit Lightroom. Hallo, ihr zwei, wollte nun auch mal was zu einer Sendung beitragen und habe hier einen Link-Tipp für euch. Vielleicht gefällt es ja. Und es ist Shownotes-tauglich. Timelapse-Videos erstellen mit Lightroom und dem LR-Timelapse-Tool von gwegner.de. Da linken wir mal hin. Es gibt tatsächlich ein Tool, mit dem man über Lightroom Zeitrafferaufnahmen erstellen kann. Muss man viele Bilder reintun und kann dann hinterher so eine Aufnahme rausbekommen.
Genau. Das Witzige an diesem Tool ist eben, wenn man seine ganzen Bilder hat, Lightroom bietet sich da eben an, weil man diese ganzen Bilder auch in der Batch-Bearbeitung eben ja farbkorrigieren kann und was auch immer. Man kann halt die RAWs entwickeln, so wie den Style, den man eben haben möchte. Und die Schwierigkeit, da ein Timelapse hinterher draus zu machen, ist ja dann nachher Bild für Bild zu nehmen und zu sagen, ja, ich will jetzt aber nicht nur hintereinander schneiden, sondern ich will zum Beispiel auch eine Kamerafahrt realisieren.
Das macht das auch, dieses
genau,
Tool.
Genau, wenn du also jetzt nur einen Ausschnitt haben willst oder in das Bild reinzoomen willst, wir reden hier ja von Fotos, die irgendwo zwischen 8 und 20 Megapixel gemacht wurden und wir reden hinterher von einem HD-Video, was vielleicht 1-2 Megapixel hat. Das heißt, es wäre ja Verschwendung, immer das ganze Bild zu zeigen, was man natürlich tun kann, aber vielleicht möchte man ja mal in ein Detail hineinzoomen und man hat im Grunde im Video überhaupt gar keinen Auflösungsverlust beim Hineinzoomen, weil das Foto ja einfach gigantische Reserven hat gegenüber dem Video. Und bei diesem Tool kann man eben quasi Kamerafahrten definieren und da gibt es auch einige ganz eindrucksvolle Beispiele inzwischen, wo dann eben der Nachthimmel fotografiert wird und dabei quasi die Kamera geschwenkt wird, in Anführungszeichen. Es wird natürlich nicht die Kamera geschwenkt, sondern einfach immer ein anderer Ausschnitt aus diesen hochauflösenden Bildern genommen, um dann da ein Video draus zu machen. Finde ich wirklich eine ganz nette Sache, wenn einem das Tool da diese ganze Arbeit abnimmt und man nicht von Hand Bild für Bild ein Rechteck rausschneiden muss, nächstes Bild öffnen, wieder ein Rechteck rausschneiden.
Da wird man ja bescheuert. Das wäre mir zu viel.
Es gab früher schon Leute, die haben das wirklich gemacht, ne?
Und ja, es gab auch Leute, die haben sich so aus dem Astro-Bereich gibt es für Astrofotografen diese automatischen Verstellungen, wo man die Kamera drauf tut und dann hat man so ein Ding, was eigentlich dafür da ist, die Erddrehung auszugleichen, damit man eben Langzeitaufnahmen vom Himmel machen kann, weil sich die Erde ja doch relativ schnell dreht, wenn man sie fotografieren will, die Sterne. Und die haben das dann teilweise eben auch sowas draufgesetzt und die Kamera dann während dieser Timelapse-Geschichte so langsam bewegt, aber das ist, das ist eben aufwendig, teuer und so weiter. Der Wolfgang schickt uns einen Link-Tipp. Das ist auch ein spannendes Tool. I just came across this very unique lens. Schreibt auf Englisch. Also hat dann ein Objektiv gefunden, was nicht für jeden ist, aber für manche wahrscheinlich schon ganz interessant ist. Und zwar The Egg Lens Photo. The Egg Lens, also Egg wie Ei. Das sieht auch so von der Form so ein bisschen eierig aus, deshalb nennen sie es auch so. Und ja, das ist ein Ding, mit dem man von unten nach oben schießt. Da ist dann innen drin so ein, ja, wie nennt man diese Form?
Ist also egal. Es ist wie, so sieht aus wie so ein Zerrspiegel.
Ja, genau, ja. So ein gebogener runder Spiegel. Und der macht dann tatsächlich das Bild, ja, so in so eine spezielle Form. Dann man kriegt quasi einen Rundumblick über diesen Spiegel, der ist rund. Und dann gibt es ein Stück Software und diese Software, die zerlegt das dann und biegt das dann wieder gerade in ein Panorama. Man hat also dann quasi ein 360-Grad-Rundum-Panorama und das mit einem Schuss.
Und das und hat natürlich den Witz, dass man plötzlich auch ein Video damit machen kann.
Und es gibt eben genau das Egg-Video-Produkt. Damit lässt sich das tatsächlich ein 360-Grad-Video drehen. Und dann siehst du rundum dieses Ding, also das ist ein witziger Effekt, wenn du auf der einen Seite vom Video die Straße auf dich zukommen siehst und auf der anderen Seite die Straße von dir wegfahren siehst.
Es gibt, glaube ich, inzwischen auch so Videobetrachter, wo du dann quasi das Video siehst, ganz normal, und dann kannst du mit der Maus drin rotieren, also wie man das kennt von Panoramafotos, wenn man halt in diesem Panorama zoomen und drehen und sowas kann, nach oben und unten gucken, und das gibt's für Video auch, das habe ich mal gesehen. Bin mir nicht sicher, ob YouTube das unterstützt, aber irgendwo habe ich das mal gesehen, so ein Video. Und ich glaube, das ist mit dem Ding gemacht worden.
Er ist noch da, ich habe Timo gehört.
Ja, ja, ich war kurz weggedöst.
Du, weißt du, mir kommt das gerade so ein bisschen vor, ihr habt doch kürzlich die Folge 200 live in München aufgenommen und du hattest auch einen Gast auf der Bühne, der so an der Seite saß und immer wieder gefragt wurde und der mit Computern so gar nichts am Hut hatte. Du kommst mir gerade so ein bisschen vor wie in dieser Rolle.
Ich sitze auch tatsächlich auf diesem Sessel mit dem Zebrafell.
Ist das geil. Ja. Ja, nee, Entschuldigung, du wolltest dich gerade zu Wort melden. Mach doch einfach.
Ja, ich dachte auch, es gab mal so irgendwas, was so gestreamt hat, so ins Netz rein, und du konntest dann eben im Browser so nach links und rechts dich bewegen und halt da den passenden Ausschnitt von diesem Video jeweils anzeigen, was mit dieser 360-Kamera gemacht worden ist.
Mhm, richtig, das habe ich damals auch gesehen. Das war so ein spezieller Viewer, wo man quasi dann sich da in dem Video, während es abgelaufen ist, quasi rundum bewegen konnte. Also wie so ein Quicktime-VR, nur eben mit Bewegung. Und da gibt's aber noch eine Version von diesen Videos, wo du wirklich quasi die Rundumsicht in einem Streifen siehst. Mhm. Und das ist vielleicht mal creepy. Also das ist wirklich, du hast da, also das haben die auf dem Auto irgendwie so oben aus dem Dach raus, auf dem Auto, und du siehst halt wirklich auf der linken Seite vom Video die Straße auf dich zukommen und auf der rechten Seite sie von dir wegfahren, und ich glaube, wenn man das so oft macht, dann kommt man irgendwann in die Klapse, wenn man sich das anschaut. Das biegt einem irgendwie im Hirn rum.
Oder man nimmt einfach eine neue Folge Happy Shooting auf. Was ungefähr aufs Gleiche hinauskommt. Wie auch immer, die Links stellen wir in die Shownotes. Guckt euch das mal an. Ziemlich cool. Vielleicht für den einen oder anderen ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Yo.
Apropos und Weihnachtsgeschenk.
Nur der Martin.
Der Martin hat uns was geschickt, und damit wir es nicht lesen müssen, hat er uns das auch gleich aufgenommen. Das spiele ich mal ab.
Hallo Boris, hallo Chris. Streng alphabetisch. Hier ist der Martin aus Sinsheim. Ich habe kurz im Internet gesucht, ob ich einen Happy Shooting Kalender finden kann, der Ereignisse wie zum Beispiel eure Workshops oder die laufende Aufgabe oder auch Hörertreffen oder ähnliches enthält. Leider war das nicht der Fall. Und so dachte ich, leg doch selbst einen an. Gesagt, getan. Im iCal schnell einen Kalender angelegt, ein paar Termine, die bevorstehen, erfasst und freigegeben, damit er auch abonniert werden kann. Natürlich erkläre ich mich dazu bereit, den Kalender regelmäßig zu aktualisieren. Den Link dazu schicke ich euch mit dieser E-Mail mit. Gerne zum Veröffentlichen auf eurer Homepage, damit auch eure Hörer etwas davon haben. Viel Spaß damit, wünscht euch euer Martin aus Sinsheim. 3, 2, 1, Happy Shooting!
Tja, und da sagen wir mal, das ist ja mal richtig geil, oder was? Habe ich euch noch?
Ja.
Aber den Chris nicht mehr, ne?
Nö.
Ich sehe der Chris noch, ist auf Mute. Der Chris ist auf Mute gewesen.
Entschuldige. Aha, da ist der Chris wieder. Also, der Martin hat einen Kalender gebastelt. Ich muss
zwischendurch mal kräftig abhusten, weißt du.
Ja, ja, das kennen wir ja nicht anders.
Finde ich ja hammergeil, das Ding. Ich habe mir den hier mal subscribed.
Hast du? Ich kann jetzt ja nicht machen, sonst verliere ich euch endgültig.
Nee, lass du mal. Dann lass mich so genug. Und da hat er hier die Folgen drin und die Aufgabenlaufzeiten und wollen mal schauen, ob da auch schon irgendwelche Workshops drin sind. Tatsächlich, die hat er auch schon reingemacht. Ist das nicht, das ist echt nicht wahr. Das ist ja mal der Wahnsinn. Finde ich richtig geil. Also Martin, und dass du das dann auch pflegen möchtest, finde ich noch viel besser.
Ja, und das ist natürlich wichtig bei so einem Kalender. Ja, super Angebot und geben wir natürlich gerne raus den Link. Da haben sicherlich sehr, sehr viele etwas davon.
Tjo.
So,
wollen wir langsam zum Ende. Wir haben noch, eine neue Aufgabe muss noch.
Wir hätten auch noch ein paar Twitters, wenn wir wollen.
Das machen wir doch kurz, natürlich.
Weil wir sind eh überzogen. Denn
ach, überziehen, hallo, wir sind Podcast. Psst,
das weiß doch keiner.
Okay, machen wir mal weiter. DL2ÜMR. Kann ich jetzt nicht aussprechen, egal. Welche Muss-Ups gibt es für den fotografischen iPhone-Besitzer? Hatten wir schon mal drüber geredet. So ganz kurz, auf jeden Fall unbedingt.
Plastic Bullet.
Photogene. Plastic Bullet?
Plastic Bullet.
Timo, was hast du auf deinem iPhone fotografisch drauf?
Ich habe die Gorilla Cam, glaube ich, noch drauf. Die hat irgendwie mal geholfen und ansonsten ein bisschen Instagram spiele ich noch mit, aber auch nicht so sehr viel.
Also für den Fotografen, der so auch mal Belichtungszeiten berechnen möchte, Balkenauszüge, Sonnenstände und so weiter da hab, kann ich Fotobuddy empfehlen. Den benutze ich immer wieder, um hier so, ja, so etwas tiefergreifende Sachen rauszusuchen.
Und dann gibt es von unserem Admin auch noch eine Software, beziehungsweise von der Firma, You gotta see this. Ich glaube, einfach mit see this findet man das. Das ist genau. Ganz witzig. Da kann man so, ja, Panorama ist jetzt übertrieben. Man kann eine Panorama-Collage machen. Der
das
macht
hat
quasi.
Boings released.
Genau. Boings ist das. Da macht man, schwenkt die Kamera einmal so um sich rum oder eben in einem beliebigen Winkel, den man eben möchte. Auch in mehreren Reihen, wenn es denn sein muss. Und da dreht das Ding quasi ein Video, nimmt dann Einzelbilder daraus und ja, stitcht die nicht, sondern legt die quasi wie in so einem Fotoalbum übereinander oder nebeneinander. Ist irgendwie ganz witzig, finde ich ganz gut.
Ist das wirklich ein Video?
Ja, ja. Das ist ein Video und da nehmen sie dann einzelne Frames raus.
Alles klar, und die Position, das machen sie dann irgendwie über das Gyroskop-Zeug und
deswegen so. Deswegen natürlich auch nur auf dem neuen iPhone 4.
Achso, ist das so?
Ich denke, ja.
Nur für die 4? Ja, so kann sein, wegen der Genauigkeit da. Ne?
Kein Gyros, kein See This.
Tja. Sowas Dummes.
Twitter-Gyros hatte ich auch lange nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema.
Der Moondragon 85. Siehe meine Frage von vorhin, wie laufen deine Großformat-Scan-Experimente? Ja, ich habe ein Problem, weil ich ja mittlerweile ich habe so ein paar Großformat-Bilder vom Workshop, bald hoffentlich auch eine eigene Großformat-Kamera. Da reden wir 4x5 Zoll große Negative. Und mein Flachbettscanner, der hat aber nur eine Durchlichteinheit für Mittelformat. Das ist zu klein. Das heißt, im Moment, das funktioniert mit dem Scannen, aber ich muss im Moment stitchen. Also ich muss den Streifen scannen sozusagen.
Du erinnerst dich aber an den Tipp, den wir mal von einem Hörer bekommen haben, dass man auf den Flachbettscanner sein Negativ legt und dann zum Beispiel iPhone oder bei dir dann das iPad als drauflegt.
Ja, habe ich aber mit der Software noch nicht zum Laufen bekommen, weil die möchte dann schon ihre eigene Durchlichteinheit verwenden und ach das so. Ist da irgendwie hardcoded drin. Da müsste ich nochmal mit einer Third-Party-Software rangehen. Im Moment funktioniert aber so auch ganz gut. Sind halt zwei Durchgänge anstatt einen. Das geht schon.
Hauser fragt, verwendet ihr die Autokorrektur in Lightroom? Was steckt dahinter? Super Podcast, danke. Und weiter so. Gruß Matthias. Autokorrektur, das ist, glaube ich, du meinst diesen Knopf, der irgendwie automatisch aus Scheiße Gold macht?
Nee, den ASGM heißt das.
Was?
ASGM heißt
das. ASGM, aus Scheiße, aus Gold, Scheiße machen. Gold machen. Den benutze ich tatsächlich überhaupt nicht. Den habe ich auch, doch, ich habe ihn einmal benutzt, um zu gucken, was er tut und habe es dann gleich wieder bleiben lassen. Das ist im Grunde genommen, ich kann dir nicht genau sagen, was dahinter steckt, aber im Grunde genommen analysiert das Ding das Bild auf Kontraste und sagt, aha, okay, im Histogramm habe ich links und rechts noch ein bisschen Platz, also hebe ich mal den Kontrast an, bis ich das möglichst gut ausnutze. Und dann stelle ich in der Farbintensität fest, das kann man ja auch nachgucken, ne? Da fehlt noch ein bisschen was, dann drehe ich mal die Sättigung ein bisschen hoch. Also der dreht so ein bisschen an den Standardreglern, er versucht dann Weißabgleich wahrscheinlich auch automatisch einzustellen und so Zeug.
In der Regel macht das Ding einen ganz guten Job. Ich verwende es so bei einem von 100 Bildern, weil wenn ich mal irgendwie eine Serie von Bildern habe, wo ich genau weiß, das sind nur Schnappschüsse oder so Zeug, da will ich gar nicht viel mitmachen, sondern die sollen halt mal so ein bisschen aufgebügelt werden. Da ist das nicht schlecht, kann man schon verwenden, aber ist jetzt nicht irgendwie so mein täglich Brot. Frank Förster fragt, hallo Chris, erzählst du noch was zu deinem Lightroom-Tutorial-Video und wie lange ist der Preis reduziert? Das Ding ist ja momentan günstig.
Genau, ist irgendwie von 24,99 auf 19,99 runter. Solange wie diese Preisreduktion gültig ist, ist diese Preisreduktion gültig. Aber ich würde mich beeilen, denn die Vorräte sind begrenzt.
Aha, ist ja, genau. Die Schachtel.
Nur solange das Lager reicht.
Solange die Bandbreite reicht.
Leicht, ja.
Klasse.
Das neue Froschvideo.
Heulzuse fragt, welchen DIN A3 Drucker könnt ihr empfehlen? Sollte auf vielen Papieren Aquarell, Dick oder auch Papierrolle drucken? Ja, im Moment, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, im Moment eher so Richtung Epson wahrscheinlich. HP hat sich aus dem Markt da wieder zurückgezogen.
Ja, bleibt einem wahrscheinlich nichts anderes übrig. Also es gibt dann eigentlich nur noch Canon und Epson, die mir jetzt was sagen, die auch ganz gute Qualität machen. Und meines Wissens ist derzeit Epson der einzige am Markt, der auch noch mit pigmentierter Tinte arbeitet.
Also in diesem Prosumer-Bereich.
Ja. Ja, genau.
Also A3 Plus, das ist eben so dieses Prosumer-Format. Drüber geht es dann schon in die richtigen teuren Rollendrucker mit richtig dicken, die kommen dann schon auf eigenem Gestell und so.
Tjo. Mhm. Oh, was haben wir denn hier?
Kann man euch eigentlich auch jetzt live hören, fragt Old Gissi, oder muss man auf den Podcast warten? Übrigens genialer Podcast, dankeschön.
Man muss warten.
Ja, wir sind nicht so fortschrittlich wie Bits und so, die machen das ja live für die Plus-Zuhörer.
Ja.
Und
das macht auch glücklich, habe ich gehört.
Das Live-Hören?
Ja, das Plus-Mitglied sein, eine Plus-Mitgliedschaft macht glücklich, steht auf der Webseite, muss stimmen.
Ja, dann stimmt das ganz sicher.
Dann muss das so sein,
Ja, nee, bei uns sind alle Zuhörer plus.
Ja.
Ganz einfach.
Wir haben das einfach mal so definiert. Und weil ihr alle plus seid, wartet ihr auch alle.
Genau. Wir haben ja mal ein Experiment gemacht vor Jahren. Und das ist uns jetzt einfach für das, was wir da in Aufwand investieren können, im Moment einfach irgendwie geht's nicht. Punkt. Ist halt so.
Richtig. Leider.
Sorry, müsst halt alle, aber ihr könnt dafür so geteiltes Leid ist halbes Leid oder winziges Leid im Prinzip, weil man sind ja viele, die sich's teilen. Und da ihr alle warten müsst, dann geht das schon irgendwie. Also Donnerstag kommt der Podcast raus, morgens sehr früh, damit man ihn auch irgendwie zur Arbeit mitnehmen kann.
Jo, und Funker Pucki meint, ob es Regeln gibt für die HS-Bilderflut.
Also das ist eine Flickr-Gruppe.
Das ist eine Flickr-Gruppe. Wir haben bei Flickr gibt's zwei Gruppen. Es gibt einmal die Happy Shooting-Gruppe. Die ist so ein bisschen reserviert für die Aufgaben, die wir stellen. Das heißt, da könnt ihr teilnehmen an den Aufgaben oder auch mal eben Bilder direkt von oder über einen Workshop. Also alles, was direkten Bezug zu Happy Shooting hat. Das sollte auch so bleiben. Da wir aber ganz, ganz viele Hörer haben, die sich einfach mal untereinander austauschen wollen mit diesen Fotos, die Fragen haben oder einfach mal was zeigen wollen oder eigene Projekte haben, die sie dann mal weitergeben möchten, da ist dann oder daraus ist mal diese HS-Bilderflut entstanden. Da kann also alles rein, was nicht bei Happy Shooting reinpasst. Das ist im Grunde genommen auch schon die einzige Regel. Und es wäre natürlich schön, wenn da nur Fotos reinkommen von Leuten, die uns auch hören. Die also dann irgendwie sagen, ja Mensch, hier guck mal, das ist ein Projekt, das war inspiriert durch die Folge sowieso. Oder irgendwas, aber das ist nicht wirklich Pflicht.
Jo. Der Funker Pucki hat ja noch eine Frage gestellt. Was ist mit Leipzig? Thema? Fragezeichen. Ja.
Eine Frage habe ich ja auch.
Ja, ich arbeite dran. Der Workshop in Leipzig ist noch nicht bestätigt und gar nichts, aber es gibt da schon so die eine oder andere Aktion hinter den Kulissen und sobald wir mehr wissen, wissen wir mehr und werden es auch ankündigen. Also mehr kann ich da im Moment nicht sagen. Es kommt, wenn es kommt.
Ja, so ist es.
Und was muss man tun, fragt Apographon. damit ihr mal einen Workshop in München macht.
Hast du doch gerade.
Eben, ich habe doch jetzt gerade in München einen Lightroom-Workshop gemacht, sogar aufgenommen auf Video. Ihr müsst, also wer einen Workshop in München will, der müsste... Oh,
was ist nichts passiert.
Runtergefallen?
Ist alles, okay? Alles heile.
Blutet nur ein bisschen, ja.
Das müsste uns dann einfach nur attraktiv genug sein, um auch hinzukommen. Also München ist geil, München ist klasse. Wir haben halt jetzt Kontakte und Möglichkeiten an anderen Stellen gerade, was die Räumlichkeiten angeht, was die Leute erreichen angeht und so weiter. Aber München ist nicht aus der Welt. Also wenn du uns da eine gute Location hast und uns entsprechend vor Ort auch einen Support gibst, ist ja immer so ein bisschen schwierig, das so aus der Ferne zu organisieren. Also wir brauchen da dann einfach auch vor Ort.
Wir brauchen den Organisator vor Ort.
Wir brauchen, genau, jemand, der es uns vor Ort organisiert. Dann kann man da mit Sicherheit über was reden. Also nächstes Jahr geht nicht, aber da ist schon irgendwie der Kalender schon ziemlich voll. Aber das Jahr drauf, also wir lassen gerne mit uns reden.
Genau.
So, das jetzt, war Twitter.
Haben wir es aber auch wirklich geschafft.
Moment, jetzt gibt es eine neue Aufgabe.
Richtig, auch das noch. Und die haben wir uns diesmal sehr, sehr lange überlegt.
Ja, wir hatten ja letztes Mal diesen Aufruf an euch. Wie sollen wir denn mit diesen Aufgaben und vor allem mit den Verlosungen umgehen? Thema Regelwerk, Thema, bringt es denn was, da irgendwie feste Regeln aufzustellen oder nicht? Wir haben es ja dann doch immer wieder, dass Leute Sachen einreichen, wo man sich dann schon mal am Kopf kratzt und sagt, ich weiß ja nicht, ob das da so reingehört. Und wir haben ja auch manchmal selber so das ein oder andere Fragezeichen, wenn wir uns dann Bilder anschauen und sagen, na, der soll eigentlich den Preis nicht gewinnen, das finden wir nicht okay.
Ja.
Und da war eben die Frage, ja, was sagt ihr denn zu dem Thema? Also die Diskussion ist immer noch offen.
Ja, die ist offen. Die ist auch erstmal ganz gut in Gang gekommen. Im Augenblick schläft sie wieder ein bisschen, aber viele hören die Shows ja auch wirklich arg zeitversetzt. Also bin ich da noch
guter Dinge. Findet statt, diese Diskussion?
Die findet statt im Forum, also einfach auf happyshooting.de/forum gehen und da gibt es dann einen Thread, einfach mal nach kreativ suchen. Da findet ihr das, wir können das vielleicht auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ihr könnt aber auch gerne eure Meinung in den Kommentaren kundtun, dann sehe ich das auch, das kommt bei mir auch an. Ist halt nur insofern blöd, als dass das schneller untergeht. Im Forum hat man da ein bisschen länger was davon. Im Augenblick ist der Tenor so ein bisschen in die Richtung, ich versuche das mal zusammenzufassen, ihr könnt mich da gerne korrigieren, wenn ich jetzt irgendwas völlig falsch verstehe, aber der Tenor ist so ein bisschen, dass ihr die Verlosung als solche gut findet, also wir sollen weiterhin würfeln, bloß nicht irgendwie eine Jury bilden oder irgendwas, weil das schreckt nämlich genau wieder die Einsteiger ab, weil die geben dann wieder keine Fotos rein und sagen sich dann, ja, das machen sowieso nur die Profis unter sich aus, ganz toll, wir haben eh keine Chance. Und das ist ja auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Und insofern haben wir das mit dem Würfel noch eingeführt. Das fanden bisher auch, glaube ich, einstimmig alle gut. Das werden wir so auch weiterhin so machen. Also es wird weiterhin gewürfelt. Was außerdem so ein bisschen rausklingt bei vielen Kommentaren zumindest, dass es den meisten gar nicht so sehr darum geht, jetzt einen Preis zu gewinnen. Da freut man sich natürlich, ist ein kleines Extra. Da man ja aber vorher gar nicht weiß, welchen Preis es gibt, manchmal wusste man das, aber meistens weiß man es ja nicht, das ist auch eine Überraschung, ist die Lust am Teilnehmen nicht diesen Preis zu gewinnen, sondern die Lust am Teilnehmen besteht dann darin, eben gezogen zu werden und von uns besprochen zu werden. Also die meisten freuen sich wirklich mehr über die Besprechung des Bildes, als jetzt vielleicht exklusiv über einen Preis oder so etwas. Und von daher ist da der Vorschlag gewesen zu sagen, okay, pass auf, den Gewinner eben wie gehabt wieder ein bisschen ausführlicher besprechen, vielleicht nochmal ein, zwei Picks raussuchen. Sollte der Gewinner jetzt unserer Meinung nach sehr weit weg von der Aufgabenstellung liegen oder nur so mit fünfmal überlegen, dreimal Salz über die Schulter werfen und hinterher gucken, noch in Verbindung zu bringen sein, dann, naja, meine Güte, er hat immerhin ein Foto gemacht, was ein bisschen mehr als Schnappschuss ist, ob womöglich, bitteschön, hier hast du deinen Preis, aber jetzt nehmen wir noch ein Bild, was wir ausführlich besprechen und reden nicht so lange über das Bild. Das ist quasi die Bestrafung, dass wir nicht über das Bild reden. Das habe ich so ein bisschen so rausgehört. Würde mich
freuen. Aber lass mal nochmal offen.
Ja, so. Würde mich freuen, wenn die Diskussion da ein bisschen weitergeht, weil ich finde die, auch wie sie geführt wird, unglaublich gut, sehr, sehr sachlich, sehr offen, sehr kreativ und auch konstruktiv. Und ja, bitte, also gebt uns euer Feedback. Ihr seid ja ein paar mehr als nur fünf. Das wissen wir.
Aber heute wollen wir ja keine Aufgabe auflösen, sondern eine neue stellen.
Richtig, denn es läuft ja noch eine Aufgabe, meine Lizenzaufgabe, die Chris irgendwie überhaupt nicht versteht.
Immer noch Schwierigkeiten. Timo, wie würdest du das Wort Lizenz fotografisch umsetzen?
Lizenz.
Ohne da jetzt ein Bild von einem Windows-Aufkleber zu machen oder so.
Nein, man könnte sagen, die Lizenz zum Töten, dann könnte man sich irgendwie was mit Bond machen. Ja?
Das ist ein kreativer Mensch. Wir haben einen kreativen Menschen als Gast. Ja.
Das siehst du wohl. Sehr schön, Chris. Alle können das.
Ja, nee, also
ja, nein, okay. Aber es ist eben auch, ich glaube, ein oder zwei Leute hatten es geschrieben, in Kommentaren, glaube ich, war es. Das ist natürlich bei so abstrakten Aufgaben, da müssen wir uns dann nicht wundern, wenn auch die Fotos sehr abstrakt werden. Gebe ich natürlich auch irgendwo recht in der Richtung. Deswegen haben wir diesmal etwas Konkreteres. Das wird ja auch immer wieder gewünscht.
Diesmal habe ich die Aufgabe rausgesucht.
Korrekt. Und deswegen darfst du sie jetzt auch vorlesen.
Das Thema ist Wasser. Aber wir wollen es euch nicht ganz so einfach machen. Es gibt eine Bedingung. Und alle Bilder, die diese Bedingung nicht erfüllen, fliegen gnadenlos raus. Die kriegen keinen Preis, selbst wenn sie erwürfelt werden. Und diese Bedingung ist Gegenlicht.
Also Wasser und Gegenlicht.
Wasser und Gegenlicht müssen beide im Bild vorkommen.
Das ist so eine Art eiserner Fotograf, nur eben mit zwei Bestandteilen. Also eher ein Aluminiumfotograf.
Rostig, weil Wasser, ne?
Oder rostiger Fotograf, genau.
Ja, und das Tag dafür ist dann HS Wasser in Flickr und direkt auf happyshooting.de auf den Bilderlink klicken. Da findet ihr Informationen, wie es geht, wie ihr teilnehmen könnt. Und
da gibt es die HGFs. Timo, kennst du HGFs?
Die HGFs, nein.
Das sind die häufig gestellten Fragen. Die sind auch als FAQ bekannt.
Oh, das tut ein bisschen weh.
Das tut weh, oder? Gut, Leute. Ich wollte das hier noch kurz auflösen, bevor wir hier Schluss machen. Das ist eine Pentacon 6 TL. Diese Kamera hat unten noch einen schönen, das ist ein alter Analog-Bulli. Damit kann man echt Nägel reinschlagen. Made in GDR, das ist eine alte, ich nenne sie liebevoll Ostzicke, weil sie in der DDR gemacht wurde. Und ja,
Ostzicke.
Ja, das wird in Fotografenkreisen wird ja auch gerne als Ostzicke bezeichnet, weil sie dann doch immer wieder auch mal so Kleinigkeiten macht, wie zum Beispiel die Bilder etwas zu überlappen und auch mal so, sie ist ein bisschen zickig manchmal. Das ist eine Mittelformatkamera in der Bauform einer Spiegelreflexkamera. Das ist eine Spiegelreflex, die ganz, also so von, die hat hier ein ganz normales Rückteil, hat oben ein Prisma drauf und vorne eben das Bajonett fürs Objektiv, das sogenannte P-Bajonett für den Pentacon und hat ein wechselbares Prisma, kann man also auch einen Schachsucher drauf machen und so weiter und die schießt Bilder im Format 6x6 cm. Das ist mal Format. Beziehungsweise 56x56 mm, glaube ich, kommen am Ende raus.
Es gibt übrigens Tilt oder auch Tilt-Shift-Adapter für Canon und Nikon, glaube ich, für die 35mm Spiegelreflexkameras auf Pentacon.
Richtig, genau. weil die Pentacons ganz einfach, weil sie Mittelformatobjektive sind, natürlich einen größeren Bildkreis haben.
Genau.
Die müssen ja eine größere Fläche ausleuchten hinten. Und damit eignen sie sich natürlich auch, um sie zu shiften und zu tilten, weil ja, dafür braucht man einen relativ großen Bildkreis. Und ich finde einfach, das Ding hat einen dermaßen geilen Sound.
Dort hat Schwung, ja.
Da ist wirklich, also da geht mir fast das ab.
Schlägt die denn auch durch oder ist das irgendwie so entkoppelt, dass man das gar nicht merkt, wenn man es in der Hand hält?
Oh, der schlägt schon so ein bisschen, aber
merken das auch die Leute neben dir, dass du da ein Foto gemacht hast?
Ja, es vibriert alles so ein bisschen und die Erde wackelt kurz und dann ist das wieder gut. Ich habe nur ein kleines Problem, ich bin immer noch objektivlos. Ich bin nämlich ohne Objektiv, aber ich habe gestern eins geschossen. Das sollte wohl in den nächsten Tagen ankommen. Dann kann ich auch endlich mal Fotos damit machen.
Ja, schön anhören tut sie sich ja. Macht den Verschluss nicht kaputt, bevor das Objektiv nicht da ist.
Oh, das ist ein schöner alter, das ist so ein Segeltuchverschluss, so ein gummierter. Das ist so ein richtiger Stoffverschluss. Das ist so ein, da geht erstmal nichts kaputt. Nee,
das ist bleibt. Gut.
Das ist gut. Das hat irgendwie die letzten 100 Jahre, 30 Jahre überlebt? Oder wie alt ist die?
Ja, locker. Also ich sag mal, 30 Jahre hat sie wahrscheinlich auf dem Buckel, ja. Und das wird jetzt nicht kaputt gehen. Ganz im Gegenteil, es ist irgendwie, ich glaube,
wenn doch so, kommt, dann Gaffer drüber und dann geht es auch.
Nee, das ist ja wie so ein altes Auto. Wenn du das mal 5 Jahre in der Garage stehen hast, dann braucht das auch, hat es auch Schwierigkeiten, wieder anzulaufen. Also muss auch bewegt werden ab und zu. Genauso muss auch so eine Kamera, die Mechanik muss ab und zu mal bewegt werden, damit sich da nicht die Öle drin verharzen und das, damit sich da nichts festsetzt. Also insofern wird sie ab und zu mal bewegt und ausgeführt.
Dann ist sie doch bei dir in guten Händen, glaube ich.
Das absolut, weil sobald ich das Objektiv habe, geht es erstmal in der Richtung weiter. Das Filmarsenal ist voll bis oben hin. Gut.
Ja, dann, Mensch, dann lass uns das zum Ende führen.
Danke, Timo, dass du
danke
dabei
auch. Bist.
Ja. Schön, dich mal als Gast zu haben. Hast dich wacker geschlagen.
Wir haben dich jetzt ja auch nicht super gefordert, oder?
Ja, also ich sag jetzt mal, du hast dich, glaube ich, wackerer geschlagen, als ich mich damals auf Bits und so. Ich hab schon das Feedback bekommen, ja, warum hast du nichts gesagt? Und
naja. Nee, war klasse. Ich könnte jetzt noch was irgendwie über Facebook-Mail und die Beatles und irgendwas erzählen, aber das mache ich lieber bei mir dann zu Hause.
Dafür geht ihr mal alle schön zu bitsundso.de. Da gibt's jede Woche, ich glaube Sonntag kommt die Sendung raus.
Die kommt so am Wochenende Freitagabend, Samstag, Sonntag, ja.
So. Ich lade sie mir immer Sonntag. Kommt die raus und das sind dann immer lustige, diverse Stunden voll der ja, Diskussion über aktuelle Bits und so halt. Ja, ne?
Also ich sag immer digitalen Lifestyle.
Digitaler Lifestyle.
Ja, und dann gibt's noch Games und so für die Zocker unter euch.
Genau, richtig.
Ja. Also danke, dass du da warst. Wenn euch die Sendung zu lang geworden ist, beschwert euch bei Timo, das scheint ansteckend zu sein.
Ist schuld und ja, wer das mit dem Lightroom mal ausprobieren möchte, auf undsoversity.de, wir linken da auch hin, gibt's den jetzt. Und der ist voll gut.
Jo, weiß Timo schon, wie wir uns hier alle ordnungsgemäß verabschieden?
Ja, mit einem zünftigen 3-2-1 Happy Shooting. Ne? Mhm. So alle zusammen und ganz fröhlich. Muss aber fröhlich sein.
Ja, genau, okay. Das muss so Karussellbremsermäßig kommen. Pass auf, also, ich mach mal vor.
Achtung, 3, 2, 1.
Happy Shooting. Ja, geht doch.
Ja, sehr schön. Und eine Aufgabe. Denken wir uns vorher aus, dann müssen wir uns nicht wieder so was Komisches ausdenken, was keiner kann.
Hallo? Lizenz ist doch wohl geil.
Ja, sending messages not supported, weil ich auf dem Beta-Client bin.
Cool, weil ich habe den einen Hörst du uns geschickt vorhin. Hast du das bekommen?
Das habe ich gesehen, aber ich konnte nicht antworten.
Achso, du bist jetzt auf meinem anderen Client als vorhin. Alles klar.
Nee, ist der gleiche. Der kann Messages anzeigen, aber nicht schicken.
Du hast mir aber doch vorher was geschickt. Also ich habe dein Okay und bin bereit, habe ich bekommen.
Das konnte ich schicken, bevor wir in einem Two-Way-Call waren.
Ach du Scheiße, echt?
Heute ist der Tag, den wir nicht vergessen werden. Aber nicht wegen der Beatles, sondern weil ich noch lebe und statt tot nur eine kleine Zerrung habe.
Was hast du denn gemacht?
Mir ist auf der Autobahn einer quasi direkt vors Auto gefahren.
Du hast jetzt einen Unfall gerade gehabt.
Ja, eben gerade genau nicht. Aber da hat nicht viel gefehlt. Alle beide bleiben da erstmal, weil von hinten kommt ja Verkehr. Und der vordere von den beiden, der direkt hinter dem LKW ist, blinkt plötzlich links und zieht raus. Ich denke, das meint er jetzt nicht ernst und gehe kurz vom Gas. In dem Augenblick sehe ich, der zieht den Blinker zurück und fährt nach rechts. Also richtig aufmerksam nach rechts. Ich denke, okay, dann hat er uns ja doch gesehen und will dran vorbei. Und in dem Augenblick zieht er ohne zu blinken links rüber. Ja, die Bremsen funktionieren.
Ach du Scheiße. Das ist ja... Willst du dann überhaupt jetzt aufnehmen?
Ja, es geht ja schon wieder. Ich lebe ja noch.
Alter Schwede.
Das ist ja... Ich hatte ja schon mal so eine Extremsituation. Du hast ja das Gefühl, du beobachtest sowas von außen. Das ist alles wie in Zeitlupe. Naja, nachdem das irgendwie durch war, bin ich dann irgendwie nochmal so langsam an dem Wagen da vorbei und ist halt dunkel, du siehst jetzt auch nicht wirklich was, aber ich habe dann eine entschuldigende Geste da wahrgenommen. Und dann fährst du erstmal weiter und dann denkst du, ja, Luft holen wäre jetzt auch keine so schlechte Idee. Und dann holst du erstmal wieder Luft. Das ist echt der Hammer, ey.
Ach du Kacke.
Und dann fängst du an, plötzlich zittrig zu werden, weil dann irgendwie der Körper voll mit Adrenalin gepumpt ist.
Ja, ganz klar.
Oh.
Mann.
Ja, das war schön.
Ah, okay.
Aber hier bin ich. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de.
Photocastnetwork.com. Your photography resource in the Podosphere.
photocastnetwork.com.